Max, wir müssen reden.
Sehr gut. Ich habe hier mein Käffchen, warte. Hört man wahrscheinlich gar nicht.
Bier.
Bier. Wie ist bei euch das Wetter so? Man hört ja schlimm.
Max, es ist unglaublich. Es ist angeblich ist jetzt in diesem Juli das Dreifache der Niederschlagsmenge heruntergekommen wie in einem normalen Juli.
Oh wow.
Also es ist wirklich, wirklich katastrophales Wetter. Wir haben jetzt die ganze Woche über regnet es und es ist grauenhaft. Also eigentlich ist der Juli eigentlich immer ein relativ sicheres Ding, ne? Weißt ja, in Deutschland
Sommer,
ist das ja. der Sommer, das ist der Sommermonat, ja?
Ja.
Und es ist wirklich, der Sommer ist ausgefallen dieses Jahr.
Das
ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Also das sprengt alles, was ich bisher an verregneten Sommern erlebt habe, also muss ich schon sagen.
Oh krass, ist euer Sommer so, wie unser Winter hier war?
Wahrscheinlich vergleichbar, ja.
Ja.
Also das ist so ein bisschen depressing, aber ich meine, ich bin eigentlich auch die ganze Zeit über, muss ich viel arbeiten und deswegen ist es eigentlich okay.
Ja, aber man sieht so regelmäßig Bilder von Absaufen in S-Bahnen, U-Bahnhöfen und
sonst. Ja, das ist echt krass. Das ist auch echt krass. Das hat auch mit dem Klimawandel zu tun, ne? Also,
Quatsch, Klimawandel gibt's doch gar nicht.
Ach ja, stimmt, ja, sorry. Aber auf jeden Fall, naja. Aber ich glaube, wir sind unseren Hörern jetzt und Hörerinnen sind ja. Wir jetzt erstmal schuldig, dass wir uns entschuldigen, dass wir jetzt so lange nicht auf Sendung waren.
Wir waren
das letzte Mal hier in Berlin,
ja.
Als du da warst mit Norbert Schepers und danach ins Loch.
Vielen Dank nochmal an alle, die da waren. Ich habe ja so im Nachhinein gedacht, oh mein Gott, das war ja direkt der Freitag vorm Pfingstwochenende. Es war brütend heiß da in dem Laden.
Der eine Sommertag, den wir hier in Deutschland haben.
Man hätte sich ungefähr 3000 Sachen vorstellen können, die man lieber gemacht hätte, als zu dieser Veranstaltung zu kommen und sich depressive Sachen über Menschen, die durch Drohnen sterben, anzuhören.
War toll.
War großartig, dass ihr alle da wart. War ein toller Podcast. Lohnt sich auf jeden Fall, den nochmal anzuhören. Genau, das hat Spaß gemacht. Und danke fürs Kommen und fürs Aushalten.
Ja, und jetzt müssen wir gucken. Also ich meine, es war jetzt keine Absicht, dass wir jetzt irgendwie eine längere Pause gemacht haben. Wir haben, glaube ich, 2-3 Mal versucht, einen Termin zu machen.
Genau.
Und dann ging wieder irgendwas dazwischen. Und irgendwie war das halt einfach, irgendwie war da halt einfach der Wurm drin. So. Und das ist halt, ich meine, wir sind einfach in dieser schwierigen Lage, dass wir über Kontinente hinweg podcasten müssen und dass du auch noch ein Kind hast und einen festen Job. So, ich bin da relativ flexibel, aber das macht es halt einfach nicht leicht, irgendwie Termine zu
machen. Ja, aber in dem Fall war jetzt, bei mir war es zuerst so bei Facebook.
Du bist auf einmal ganz leise.
Jetzt bin ich ganz leise. Okay, dann warte mal, ich probiere hier gerade den Pegel so ein bisschen. Siehst du, das ist mein Versuch, unauffällig meine Lautstärke ein bisschen zu reduzieren, sodass man, damit ich im Stream nicht zu laut klinge. Siehst du, so mache ich das ja nebenbei. Die ganze Zeit reduziere ich hier meine Lautstärke, weil bei mir das auf den Pegeln hier gerade alles falsch aussieht. Bei mir sieht das so aus, als ob ich total übersteuern würde und du kaum zu hören wärst.
Ja, also bei mir sieht das, also ich meine, ich sehe jetzt hier nur den Studio-Link Ausschlag, aber der sieht irgendwie okay aus.
Gut, dann, genau, bei Facebook ist das so, dass man alle halbe Jahre hat man Performance Review, wo man sich dann so selber Selbsteinschätzung schreiben muss und sowas und das ist eigentlich gar nicht stressig, eigentlich total harmlos. Und dann waren wir halt übers vierte Juli-Wochenende waren wir halt weg, waren wir am Lake Tao und dann warst du ja irgendwie plötzlich weg, dann bist du ja irgendwie so, ja, ich bin jetzt offline.
Was, ich?
Ja.
Ich war ein Wochenende.
Ach so,
ich war ein fucking Wochenende auf dem Festival.
Ach so, Mensch. Ich hab irgendwie was. Ach so, ich dachte, das klang für mich so. Warte mal, wie klang das denn für mich so?
Ja, also du fragtest halt in der Juliwoche ab, genau, also das war so. Du hast halt in der ersten Juliwoche hast du gefragt, ob wir in der nächsten Woche einen Podcast machen wollen. Das hast du gefragt, als ich genau gerade sozusagen zu diesem Festival gefahren bin, wo ich dann echt offline, also ich war einfach wirklich offline. Also es war Brandenburg halt, ne? Also ich war einfach wirklich kein Netz irgendwo in der Nähe von Cottbus. Also da ging halt gar nichts durch. So, ja? Und, so. Und ich hätte dann irgendwie dir nur kurz schreiben können, weil ich über das Handy meiner Freundin getethert habe. Habe ich dir nur schnell geschrieben, so ich bin gerade offline, nächste Woche geht nicht.
So.
Aber es ging auch nächste Woche nicht deswegen, weil ich dann die ganze Woche offline sein würde, sondern weil ich da im Endeffekt sozusagen, ich bin dann am Montag angekommen, am Dienstag bin ich erst wieder zurück, hatte am Mittwoch einen wichtigen Termin und dann musste ich meine Geburtstagsparty vorbereiten, die dann am Wochenende war. Und das war alles, das war grauenhaft.
Grauenhaft. Okay.
Es war nicht grauenhaft, es war einfach.
Es war viel Arbeit.
Es war viel Arbeit, genau. Okay. Ich war einfach klar, dass ich da kein Podcast mehr schaffen würde.
Okay, für mich, ich habe das so irgendwie so gelesen, so wie, okay, jetzt wird er alt, jetzt geht er offline und geht in sich und will damit nichts mehr zu tun haben und braucht mal einen Online-Detox oder so eine Scheiße, oder ich habe keine Ahnung. So klang für mich so.
Nein, aber es war wirklich ein interessantes Gefühl, weil, also ich hatte das wirklich lange nicht mehr. Ich war auf diesem Festival und ich bin ja jetzt 40 geworden, ne?
Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich, ja.
Danke, ja. Und ich meine,
der bringt auch laut und langsamer. Darum hörst du mich nicht. Ich bin gar nicht leise.
Auf so einem Festival ist man dann halt irgendwann auch echter Opa. Und das bin ich einfach mittlerweile. Ne? Und wenn man relativ alt, ja. Und wenn man halt unter diesem jungen Volks, ne, da kennt man mich ja gar nicht. Also da, ich habe ein gesamtes Wochenende war ich da sozusagen auf diesem Festival. Das war übrigens das Viel-Festival. Und ich habe niemanden getroffen, außer ganz am Ende eine Person. Okay. Ne? Ich habe wirklich niemanden getroffen. Und das war total interessant, weil ich war dort praktisch nicht mehr, ja, MS Pro oder sowas. Ja? Also ich war halt nicht mehr diese Online-Persona.
Willkommen in deinem Leben.
Genau, aber dann auch noch gleichzeitig halt komplett offline, also richtig krass offline. Ich konnte das Telefon gar nicht mehr benutzen, weil es halt so offline war. Und dann halt auch keinen Zugang zum Internet. Das heißt also sozusagen, ich hatte so eine Art Identitätsurlaub. Ja?
Identitätsurlaub, ist nicht jeder Urlaub ein bisschen Identitätsurlaub, fällt mir da ein?
In gewisser Hinsicht schon, aber wenn man halt die ganze Zeit eben im Internet noch weiter ist, ja, dann ist man ja irgendwie, hat man immer noch so Zugang zu seiner Online-Identität.
Ja, das stimmt.
Und irgendwie, ich glaube, also jetzt Digital Detox halte ich eigentlich nicht viel von, ne?
Ja.
Aber ich glaube schon, dass so ein Abstand nehmen von dem eigenen Selbst sozusagen, ne? Also sozusagen dem Gegenüber von den Leuten, die immer von dir schon bestimmte Erwartungen haben, ja, also von deiner Identität und deinen Zuschreibungen und so weiter und so fort. Davon einfach losgelöst zu sein, ein Wochenende kann wirklich wohltuend sein. Das war irgendwie habe ich das ein bisschen genossen, muss ich sagen.
Also bei mir kommt das halt dadurch zustande, dass man ein Kind hat. Das macht das automatisch, weil auch wenn man man lernt wieder sich zu langweilen, weil das ist halt, mit so einem Kind zu spielen macht manchmal großen Spaß, ist oft aber auch einfach furchtbar langweilig, weil das Kind Dinge entdeckt, die einem schon seit Jahrzehnten bewusst sind und dann ist natürlich der Reflex da, sein Telefon rauszuholen. Das funktioniert aber mit einem Kind nicht, sondern das ist halt, du bist halt, dann will das Kind auch gucken, dann gibt es Stress. Also,
dann streitet ihr euch.
Und dann streiten wir uns und dann muss ich wieder verprügeln. Nein, also und dann Notaufnahme und Jugend und immer die gleiche
Scheiße. Jugendamt, nein, das ist scheiße.
Nee, ja klar. Und dann will das Kind das halt auch gucken und dann ist es irgendwie so, dann ist der. Und darum gewöhnt man sich halt so ein bisschen an, so, oder was heißt gewöhnt man an? Man holt einfach das Telefon nicht raus, sondern ist dann halt, probiert dann so ein bisschen präsenter zu sein, was nur bedingt klappt, weil man in Gedanken halt doch wieder abrutscht. Aber es ist halt so wieder dieses Gefühl, wie früher einfach irgendwo sitzen und einfach gar nichts machen. Das lernt man dadurch wieder so ein bisschen kennen. Schätzen würde ich sagen, also ich habe gerade überlegt, ob ich sage, man lernt es ein bisschen zu schätzen, das würde ich jetzt für übertrieben halten, deutlich. Aber man lernt es wieder so ein bisschen kennen. Und man stellt dadurch auch so ein bisschen sein sonstiges Online-Verhalten in Frage. Also ich hatte Twitter, den Tweetbot hatte ich auf meinem Rechner, hatte ich auf einem Shortcut. Ich hatte Command, Caps Lock Taste, dann wurde Twitter eingeblendet, Tweetbot, und wenn ich es wieder gedrückt habe, dann wurde es wieder ausgeblendet. Und ich hatte halt, das war so ein Reflex, den habe ich halt mehrere Tage, also so, das mehrfach am Tag, so, wenn ich irgendwie mal kurz, wenn irgendwie ich auf irgendwas gewartet habe, das kompiliert hat, wenn ich irgendwie so eine, habe ich einfach kurz Twitter aufgemacht und habe es dann meistens auch wieder sofort zugemacht. Also habe es danach vielleicht 30 Sekunden oder sowas wieder zugemacht, wenn der Job halt fertig war. Aber du hast halt diesen Kontext-Switch, der es halt echt anstrengend macht. Und dann habe ich irgendwann halt Tweetbot beendet, sozusagen. Was ich früher lief halt Tweetbot auf meinem Rechner immer durch. Und jetzt habe ich Tweetbot beendet. Und das hat dann dazu geführt, dass ich es deutlich mehr auf dem Telefon gemacht habe. Und jetzt habe ich, und es hat einfach, ist jetzt nicht, dass ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie was müsse oder sowas, sondern es war einfach, ich habe so ein, wenn ich irgendwie Twitter gelesen habe, hatte ich so, wenn ich und mich dann im Nachhinein gefragt habe, war das jetzt gut verbrachte Zeit? Ich mir eigentlich immer gesagt, nein, war es nicht. Und daher kam dieses Bedürfnis. Und auf dem Telefon habe ich es jetzt so gemacht, früher hatte ich Tweetbot immer im Dock unten.
Mhm.
Also so Telefon aufgesperrt und dann quasi, ja, eigentlich fast das nächste Icon am Home-Button war immer Tweetbot. Und dann war halt da genau dieser gleiche Reflex da. Und jetzt habe ich Tweetbot halt in einen Ordner gepackt.
Ein bisschen, Ordner sogar, oh.
Ja.
Ein Ordner auf der letzten Seite.
Sogar. Nee, ein Ordner auf dem Startscreen, das ist schon alles, okay. Also der ist noch relativ leicht. Aber es führt dazu, dass dieser Reflex weg ist und dass ich halt jedes Mal erstmal überlegen muss, will ich jetzt tatsächlich Twitter aufmachen? Und auf dem iPad, da habe ich Tweetbot noch ganz präsent im Dock und so weiter und so fort. Und das ist so das, wo ich mir dann, aber am iPad sitze ich halt zweimal täglich, nämlich einmal morgens auf der Fahrt zur Arbeit und dann abends nochmal auf der Fahrt wieder zurück. Und da ist es dann okay, da lese ich dann so ein paar und zwar extrem ausgewählt, ganz, ganz wenige nur, so ein paar Sachen lese ich dann nach. Also nicht extrem ausgewählt, weil ich das mir irgendwie vorgenommen hätte, sondern hat sich einfach so ergeben. Stelle ich einfach für mich fest, dass ich die Timeline überhaupt nicht lese. Und so dieses, wofür ich Twitter früher genutzt habe, so dieses, um sozial im Kontakt zu bleiben, diese Funktion hat es für mich schon seit langer, langer Zeit verloren. Wahrscheinlich erstmal durch den Zeitunterschied und dann, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil die Sachen auf Facebook abgewandert sind. Und eigentlich war Twitter nur noch für mich immer so eine Pulshochtreibmaschine. So, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Und ich bin ganz froh darüber, dass das erstmal weg ist. Im Augenblick gerade. Und das ist so, ja.
Also interessanterweise hat sich bei mir mein Twitter-Verhalten hat sich fast nicht verändert. Also ich habe immer noch sozusagen Tweetbot auf meinem Rechner so als eigene Leiste sozusagen rechts kleben und alle meine Programme sind sozusagen dann irgendwie entsprechend kleiner gesized, sodass ich halt immer einen Blick auf die Timeline habe. Ja? Und auch sonst habe ich irgendwie auf dem Handy, auf dem Dock und so weiter und so fort. Und ich bin die ganze Zeit konstant immer sozusagen nebenbei am Lesen, egal was ich tue. So. Und klar, ich komme manchmal auch in so ungesunde, also ich sag mal so, ist bei mir so ein Phasen. Wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich irgendwie gerade eine Schreibkrise habe oder irgendwie sonst irgendwie, dann kann ich mal in so echt eine ungesunde Dynamik verfallen, dass ich dann halt irgendwie Tweet um Tweet um Tweet lese und irgendwie, keine Ahnung, mich in irgendwelche bescheuerten Diskussionen verstricke oder so etwas und dann halt irgendwie so voll dieses, wo ich dann auch sagen würde, das ist echt nicht gut und so, also so, aber das ist echt eigentlich selten und in der meisten Zeit sind das immer nur so Seitenblicke und hier und da ein Link, den ich klicke und ein Artikel, den ich lese und ich kriege immer noch sehr, sehr viel sinnvolle, gute Links irgendwie in meine Timeline reingespült und
ohne Frage, also das ist...
Auch interessanterweise, was ein wesentlicher Unterschied ist, dass ich diesen Dark-Account jetzt habe und den scanne ich sehr, sehr viel aufmerksamer als meine eigentliche Timeline, weil das ist dann sozusagen sind so persönlicher Stuff von Leuten, die ich kenne und das interessiert mich viel mehr. Mhm. Ja? Und das ist etwas, was ich viel, viel intensiver verfolge und die Haupttimeline, also man die scanne ich halt eher nur so grob immer. Das ist so relativ so ein bisschen Twitter Habit.
Okay. Ja, also ich weiß nicht, für mich hat so Twitter so ein bisschen so ein bisschen verloren, muss ich sagen. Also es ist keine, also ich...
Mich nervt es auch ganz oft, und aber es ist irgendwie, es ist immer noch mein Hauptding.
Ja, also mit dem Runterfahren damit, also das ist okay. Also das ist, es ist halt, es war halt, also ich, was ich halt, was bei mir das ungesunde Verhalten war, dass ich halt, ich habe irgendeinen Tweet von irgendjemandem gelesen, der und dann guckt man sich mal so die Replies da drauf an. So, das ist immer ein Fehler.
Schon ein Fehler.
Das ist grober Fehler. So, und dann guckt man sich dann so mal die Replies an, guckt man sich, was hat denn der Trump gerade wieder von sich gegeben, guckt sich die Replies an. Und das Rattenloch, in das man das dann reinfällt, das sollte man einfach vermeiden. Und ja. Das ist,
ja, und dann noch viel schlimmer, dann halt auf irgendwas von diesem Quatsch antworten.
Das ist ja, oh Gott, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall.
Dann ist alles vorbei.
Dann ist, also um Himmels Willen. Nein, also das kriege ich tatsächlich, also ich habe ja eine Zeit lang, habe ich ja so dieses, probieren mit Leuten ins Gespräch zu kommen via Twitter, also oder halt in eine Diskussion hinzukriegen, was so lala bis gar nicht geklappt hat, aber hätte man vielleicht einfach mal, hätte man dranbleiben können. Ich glaube, das in dem Fall gebe ich durchaus Potenzial, das kann man noch ein bisschen üben. Aber darüber hinaus, also so irgendwelchen Leuten auf Twitter antworten, ja, grober Fehler. Mache ich hin und wieder mal, habe ich hin und wieder mal gemacht.
Es gibt auch gute Twitter-Diskussionen, man muss echt vorsichtig sein.
Und ja, du musst haargenau aufpassen, mit wem und mit
genau, welchem. Wenn du einfach so random Dude irgendwie in eine Twitter-Diskussion, das geht 90% schief.
Dann ist direkt geblockt werden das Beste, was passieren kann.
Im Endeffekt schon, ja. Thank you for saving me. Ich finde auch dieses allgemeine Twitter-Diskussionen sind sinnlos, ist halt Quatsch. Also ich habe so wunderbare Diskussionen auf Twitter, wunderbare Debatten über lange Stränge, wo ich echt was lerne, wo die anderen was lernen. Aber es ist halt klar, also es ist, man läuft Gefahr, dass das schief geht, und die Chance ist sehr, sehr hoch, und man pick your discussions, so, ja, also
ja.
Sei sehr, sehr picky. Man muss sehr, sehr picky sein in Social Media mit
Bildern. Halte dich an harte Regeln, nimm nichts persönlich, probiere nicht persönlich zu sein, so diese ganzen Sachen auf jeden Fall. Ich finde aber, dass das ist halt sowas, Twitter hat es halt, sie haben es halt nicht geschafft, das so diese Sachen einfach zu machen. Es ist halt, ich finde, Twitter ist nach wie vor so ein, sie haben halt, sie sind halt immer noch auf dem Stand, auf dem sie vor 2007 im Endeffekt waren. Haben halt, und irgendwie ist das nicht mehr genug. Das ist halt dieser Welt nicht mehr gewachsen, die halt so sich so stark auf Twitter abspielt. Und dann hat man so diese Harassment-Dinger und sowas, das sind natürlich die Spitzen des Eisbergs. Aber darüber hinaus ist das halt so was Twitter irgendwann mal so großartig gemacht hat, macht es jetzt für viele Menschen sehr, sehr scheiße, und das merkt man in meiner Timeline. Und das finde ich, das ist sowas für mich, was ich früher nicht für möglich gehalten habe. Ich habe früher so, habe ich gedacht, so Twitter, das ist sowas wie so ein Protokoll. Haben ja auch viele Nerds gehabt, diese ganze Diskussion. So Art, das ist ein etabliertes Protokoll, so wie E-Mail, aber dass halt bestimmte Kommunikationsmedien einfach, die müssen skalieren in einer gewissen Form. Die funktionieren, wenn man klein ist, sind die Regeln anders, als wenn man groß ist, und dem muss man sich halt anpassen. Ja. Und das hat Twitter leider verpasst. Und das ist, ich finde das irgendwie sehr, sehr schade. Aber im Augenblick geht es mir mit deutlich weniger Twitter wesentlich besser, muss ich sagen.
Ja, ich kann das auf eine Art nachvollziehen, aber irgendwie ist bei mir, weiß nicht, ob bei mir auch die Abhängigkeit größer ist oder auf jeden Fall, ich spürbar auch, ich musste sagen, Ich glaube, unterm Strich habe ich immer noch den Benefit davon.
Nee, ist ja okay.
Also auch wenn ich immer wieder in Situationen gerate, wo es mich auch komplett nervt, aber naja.
Ja.
Aber ich wollte was ganz anderes reden.
Ja,
du wolltest reden. Aber genau. Ich habe mir nach 7 fucking Jahren endlich einen neuen Rechner gekauft.
Was hast du denn?
Wir hatten das schon ein paar Mal in diesem Podcast, glaube ich, erwähnt. Irgendwie, ich hatte dieses 2010er MacBook
Air. Seit 2007 Air. Ungefähr. seit 7 Jahren ungefähr. Nein, 2010er MacBook Air, okay.
2010er MacBook Air.
Ja.
Und das war eine tolle Anschaffung, und ich bereue sie nicht. Sie war wunderbar. Ich meine, sonst hätte ich sie auch nicht 7 Jahre einen Rechner. Ich meine, halt, wann habe ich das jetzt mal 7 Jahre einen Rechner benutzt? Ne?
Also, ja.
Und der war damals sozusagen schon, ne, als Air halt nicht irgendwie der schnellste Computer, aber trotzdem hat er echt wirklich gut funktioniert. Also am Ende war es halt wirklich ein Krampf. Es war einfach fucking langsam. Er ist ständig irgendwie, ist er festgefroren. Ah. Ich hatte ihn auch noch irgendwie, es war am Ende war es nicht mehr schön.
Ja.
Muss man schon sagen. Und das war einfach, es ging nicht mehr. Und da war halt irgendwie schon, trage ich schon seit 2,5 Jahren, irgendwie trage ich mich mit dem Gedanken, ich brauche einen neuen Rechner. Und dann war ich aber irgendwie unzufrieden. Also erstens hatte ja Apple dann halt dieses lange Loch, wo sie einfach nichts an Mac-Hardware, an MacBook-Hardware rausgebracht haben. Das war ja irgendwie so 2 Jahre irgendwie einfach mal irgendwie Stillstand. Und dann kam ja irgendwie diese neue Revision mit den MacBook Pros, die mich aber auch nicht überzeugt hat. So. Also ich fand halt irgendwie, die waren viel zu teuer. Und der Benefit war relativ gering. Diese komische Touchbar war ich nicht so richtig sicher, was ich damit anfangen sollte. Also gibt es ja immer noch geteilte Meinungen drüber. Dieses USB-C war mir auch nicht ganz geheuer, weil ich halt, weil, ne, irgendwie gibt es immer noch nicht gut viele Sachen, die das können. Und irgendwie war das alles noch nicht richtig geil. Ja, und dann habe ich jetzt gewartet und dann war jetzt die WWDC im Juni und da wurde dann das neue MacBook vorgestellt. Es war im Endeffekt das alte MacBook, also dieses wundervoll, super schlanke, kleine Ding, 12 Zoll, das eben noch dünner und noch leichter ist als das MacBook Air, 13 Zoll zumindest und das halt... Und das halt aber echt sehr, sehr schick und sehr, sehr toll ist. Es war mir, aber dieses MacBook war mir bisher immer ein bisschen zu langsam. Ja? Und die haben jetzt sozusagen diesen Kaby Lake-Prozessor jetzt endlich eingebaut. Und das war dann sozusagen hauptsächlich die Revision und außerdem auch nochmal ein 50% schnellere SSD haben sie eingebaut. Und ich glaube, das war die Haupt-Update, glaube ich. Ne? Mhm. Also der neue Prozessor und eine neue SSD.
Ich kenne die Daten nicht genau insofern. Oder ich weiß, dass ein neues MacBook kam, aber kann so sicher sein.
Das war so das Hauptding. Und da habe ich mir gedacht, so, das ist jetzt der Punkt. So, das Ding wird es jetzt so. Und dann habe ich es mir wirklich einfach bestellt. Allerdings in der höchsten Ausführung irgendwie. Unten rechts, genau. Irgendwie 16 GB Arbeitsspeicher, 512 Platte und was ist noch irgendwie und der i7, ne? Und ja, und was soll ich sagen? Es ist toll.
Ja?
Ich bin wirklich, wirklich, wirklich glücklich. Und das ist wirklich, das ist echt, das hätte ich auch nicht gedacht, wie glücklich ich werden würde. Ne? Ich dachte mir natürlich, klar, irgendwie ein neuer Rechner, das wird erstmal schneller sein, das wird alles schöner und so weiter und so fort. Aber echt so viel Geld und dies und jenes und wie ist das mit den Anschlüssen und alles. Ich hatte schon ein paar Sorgen auch, ne? Und hatte mich gefragt, ob das jetzt wirklich the bang for the buck ist, so. Aber im Endeffekt, das ist so gut aufgegangen. Man muss dazu sagen, ich habe nicht nur diesen Rechner bestellt, sondern ich habe mir dazu gleich auch noch einen Monitor bestellt.
Okay.
Ich habe vorher immer ohne Monitor gearbeitet, deswegen ist das sowieso eine krasse Veränderung. Und ich habe mir den Dell Super Sharp oder sowas, so ein 4K-Monitor.
Oh, wow.
25 Zoll. Oh,
holla die Waldfee.
25 Zoll so weiter und so fort. Für 320, der war jetzt gar nicht so teuer.
Ja.
Das geht eigentlich. Nee, 320 geht voll, ne?
Ja.
Habe ich mir bestellt. Und also ich hatte mir schon überlegt, dass ich da einen Monitor zu haben. Und es gibt ja diesen LG-Monitor, den Apple zusammen mit LG zusammen entwickelt hat.
Der muss eine ganz furchtbare Katastrophe sein.
Echt, ja?
Je nach allem, was ich lese, ist der ganz unerträglich. Also ich weiß nicht, ob es mittlerweile, also am Anfang war das so, wenn du den Monitor zu nah an einem WLAN-Router hast, dann ist das Signal abgebrochen. Also wirklich so Sachen, die, wo du dir denkst, wie kann sowas passieren? Okay. Und ja.
Nee, aber auf jeden Fall, das Ding ist halt super teuer. Das ist irgendwie, ich glaube, 800 Euro oder so aufwärts. Nee, 800 Euro. Aber das kommt halt mit einem folgenden Versprechen. Ja, du kannst sozusagen mit einem einzigen Kabel kannst du das halt sozusagen an den USB-C von deinem MacBook machen. Und dann wird dein MacBook powert dann nicht nur sozusagen, betreibt dann nicht nur den Monitor, sondern der Monitor lädt das MacBook. Ja? Das heißt, du brauchst dann keinen extra Stromkabel mehr ranmachen und im Endeffekt geht alles über den Monitor und ist alles cool. Ne? Und das hatte ich mir echt überlegt, weil ich dachte, das ist schon geil. Ne? Also das ist so vom Konzept her ist das schon oh, geil. Und ich meine, USB-C, dass das kann, das muss man ja irgendwie auch ausnutzen und so. Ja. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, das ist aber total quatschig, so viel Geld für diesen Monitor auszugeben.
Aber könntest du
und dann das? Dann habe ich noch mal ein bisschen rumrecherchiert und dann habe ich halt diesen Dell-Monitor gemacht und der kann das nicht. Mhm. So. Und ich habe mir aber gedacht, okay, dann kann er das nicht, aber betreibe ich ihn halt mit diesem Apple-Adapter, den man sich sowieso dazu kauft, wenn man ein MacBook kauft. Und das ist dieser Dreifachstecker. Also da hast du USB, also normales USB, HDMI und eben nochmal ein USB-C-Stecker drin.
Da kannst du dann das Netzteil ranschließen an den USB-C.
Genau. Und da kannst du dann ein Netzteil oder was auch immer ranstecken. Mhm. Jedenfalls habe ich mir das sowieso gekauft und dann habe ich mir diesen Monitor gekauft und ich habe nicht gedacht, wie geil das zusammen funktioniert. Weil es ist jetzt so, ich habe dann sozusagen, der Monitor hat halt auch nochmal einen USB-Hub mit dran.
Ah ja.
Und zwar einen richtig guten. Mhm. Also ich glaube 5, 6 USB-Teile dran. Und jetzt habe ich halt, und dann geht dann sozusagen ein USB-Teil und ein HDMI-Kabel sozusagen aus meinem Monitor raus.
Okay.
In den Adapter rein. Mhm. Plus dann eben sozusagen nochmal das Stromnetzteil von dem MacBook sozusagen in den USB-D-Dings. Mhm. Und das geht dann alles in diesen Adapter ran. Und das heißt mit anderen Worten, ich komme morgens mit meinem MacBook, und zwar nichts als meinem MacBook,
ja,
in einer ganz kleinen Tasche, weil da passt das in eine ganz kleine Tasche rein. Also komme ich dann sozusagen morgens an, stecke dann nur diesen Adapter, der hier schon liegt, fest installiert mit den USB-Kabeln, stecke ich an meinen Rechner ran und dann betreibt er halt wumms. Irgendwie habe ich dann meinen Monitor, ich habe dann noch eine drahtlose Tastatur und eine Maus noch dazu, ne? Zack, irgendwie 4K, supergeil, habe ich dann sozusagen meinen Arbeitsplatz und aus meinem Monitor kommen dann halt so Kabel für mein iPhone zum Laden, ein USB-Kabel zum Laden von meinem Kindle oder für meine Bluetooth-Kopfhörer. Ich habe dann, dort kommt auch nochmal irgendwie ein Kabel raus, wo ich dann mein Netzwerkkabel dran habe, also USB-Netzwerk-Adapter. Deswegen sind wir jetzt hier auch übrigens, und ich muss nichts mehr irgendwo umstecken oder so. Es ist alles einfach da. Ich komm ins Büro, stecke es an und ich muss mich nichts mehr kümmern. Ich muss nicht mehr irgendwo rumfummeln und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist es so, dass dieser eine, das ist das ja so ein Issue bei dem MacBook, das ist nur das ist der einzige Anschluss, den das hat, ist dieser eine USB-C-Anschluss. Und der reicht mir vollkommen. Ich bin noch nicht ein einziges Mal irgendwo an eine Limitation gestoßen, wo ich gedacht hätte, oh, jetzt so ein zweiter Anschluss wäre jetzt ja ganz cool oder so. Noch nicht ein einziges Mal.
Krass.
Es ist so geil. Und ansonsten ist der Rechner rennt super. Also wirklich, ich habe hier, also der betreibt wirklich so klaglos dieses 4K-Display. Cool. Ich habe 1000 Tabs in meinen Sachen offen. Ich mache jetzt keine großen Sachen. Also ich habe jetzt den letzten Final Test habe ich jetzt letztens gemacht, dass ich halt Video geschnitten habe. Ne? Ich konnte mit meinem alten, das war so ein Issue, ne? Ich hatte mit meinem alten MacBook Air konnte ich echt kein Video mehr schneiden. Das war einfach nicht mehr möglich, weil er die Sachen nicht mehr in einer Zeit gerendert gekriegt hat, die irgendwie handhabbar gewesen wäre, ja, also so HD-Videos. Und das geht jetzt wieder super fix so mit dem Ding. Also ich kann jetzt wieder ganz normal Video schneiden. Also ich meine, klar, mit dem MacBook Pro wäre ich noch schneller dabei, irgendwie
dieses Video
zu schneiden, aber es geht halt irgendwie, dann rendert halt 20 Minuten raus. Hey, das ist kein Problem, ja. Es ging halt beim MacBook Air, war es halt eher so, er rendert jetzt 15 Stunden raus, ja, irgendwie. Nee, das geht nicht.
Ja.
Das ist einfach, that's not, so geht das nicht. Und das ist jetzt hier 20 Minuten, bam, irgendwie perfekt, irgendwie. Also es ist super snappy, schnell wieder alles. Es ist, funktioniert alles perfekt. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich mit diesem Setup. Es ist super geil. Und da das MacBook halt auch irgendwie 10 Stunden Akku hat, brauche ich halt nie, mein Netzteil einfach nicht mit, wenn ich nach Hause
gehe. Das ist krass, oder? Also ich habe immer zu Hause ein Netzteil, weil ich brauche das auch gerade übers Wochenende und sowas, brauche ich auch ein Netzteil. Aber so dieses, dass man sich irgendwann mal abgewöhnen konnte, das Netzteil, also bei mir ist das jetzt schon ein bisschen länger, dass ich etwas Netzteil zu Hause gelassen habe, weil halt, wenn ich zwischendurch dann auch noch einen Kaffee gehe oder sowas, das reicht einfach. Der Akku reicht so lange. Und das ist echt ganz angenehm. Das ist
eventuell kaufe ich mir nochmal ein zweites Netzteil, aber eigentlich brauche ich es nicht, weil ich komme nach Hause, weißt du, also am Wochenende nehme ich dann halt einfach das Netzteil, stöpsel ich das so kurz ab und nehme das mit, so, ne? Oder wenn ich auf Reisen bin, dann stöpsel ich natürlich auch meinen Adapter ab und so, und dann nehme ich den Adapter mit und so. Also, das ist ja alles kein Ding. Aber dass ich so mit so wenig und so wenig Rumstöpselei, also das ist der Witz, ne? Ich habe jetzt nur noch einen Anschluss und ich habe trotzdem
Traum.
Weniger, viel, viel weniger Rumstöpselei, als ich es je hatte. Ja, also.
Traum. Ja, also es klingt
wirklich. Das ist ein Traum.
Hast du den offen? Also wenn du dann im Büro sitzt, hast du dann zwei Monitore quasi oder klappst das komplett zu, das
MacBook? Ich klapp's zu.
Okay.
Ich klapp's zu. Also wozu brauche ich den zweiten Monitor? Also,
ich find's ganz. Ja. Als Twitter-Monitor.
Ja, ich hab's mal eine Zeit lang so probiert mit offenem Dings, aber im Endeffekt, nee, brauche ich nicht.
Also bei mir ist es so, ich habe seit.
Lenk nur ab.
Als ich zu Instagram kam, war halt irgendwie so, ja, du brauchst doch einen zweiten Monitor. Ich so, nee, eigentlich brauche ich. Doch, du brauchst einen zweiten Monitor. Na, okay, dann nehme ich halt einen zweiten Monitor. Und seitdem habe ich zwei Thunderbolt-Displays, was ziemlich luxuriös ist. Und am Anfang habe ich diesen zweiten Monitor nie genutzt und habe eigentlich immer nur auf einem gearbeitet und der andere war eine große Wallpaper. Und dann irgendwann fängt man halt an, so Workflows zu entwickeln, also seinen Arbeitsablauf so anzupassen, dass er den zweiten, also was weiß ich was, wenn du irgendwie auf einer Seite hast eine Webseite, auf der anderen Seite hast einen Code-Editor, wo du dann irgendwas reintippst oder sowas, das gewöhnt man sich dann an, oder ein Terminal offen zu halten auf einem Monitor und sowas. Und insofern finde ich das, also was ich hier noch habe ist...
Also fürs Entwickeln glaube ich das sofort.
Ja.
Ehrlich gesagt.
Klar, wenn das für dein Workflow nicht hinhaut. Also ich habe dann noch hier so ein Stand, so ein Alu-Ständer für $20 oder sowas mir gekauft. Mhm. Was ich auch immer daran praktisch finde, ist, wenn man es einmal geschafft hat, ein Getränk über seine Tastatur zu kippen, dann ist man dankbar dafür, wenn diese Tastatur eine $100 leicht neu zu kaufende Tastatur war und nicht ein $2000 MacBook. Also das habe ich nämlich irgendwann mal vor langer, langer Zeit schon mal geschafft und dafür ist eine externe Tastatur gut, dass wenn man ein Getränk reinkippt, dass es kein Drama ist.
Habe ich halt diese stratlose Tastatur da.
Den Alu-Block? Den Alu-Zinken?
Ja, genau.
Der ist super. Also ich
mag den auch.
Ich mag diese Tastatur und ich mag vor allen Dingen das Trackpad. Du hast keine Maus, du hast das Trackpad?
Nee, ich hab die Maus.
Also ich hab hier zwei Trackpads gerade rumfliegen, weil ich hatte mal eine gute Ausrede, warum ich unbedingt das Neueste brauchte. Und ich habe dann dieses alte mit der Wurst oben dran, wo man den Akku reinpackt, und dann habe ich noch das Neue mit der von der Seite nur so ein Keil ist, sowohl die Tastatur als auch das Trackpad. Und ich liebe dieses Trackpad. Ich arbeite mittlerweile viel, viel lieber mit dem Trackpad als mit der Maus. Und das ist groß und klickt gut und es hat Multitouch Multitouch sowieso, aber hier auch Force Touch und so, diese ganzen Sachen, und ich liebe dieses Ding einfach. Also es ist wirklich, ich finde das eine großartige Kombination, und ich mag diese Tastatur, die ist halt Johnny Ives Traum gewesen sein, wirklich so einfach nur ein Block Aluminium, aus dem Tasten rauskommen, das muss. Okay, das Trackpad ist noch besser.
Nee, es ist sehr, sehr schön, ja. Es ist hübsch, ja.
Und was echt cool ist, was ich nicht wusste bis vor kurzem über diese USB-Tastatur, bis ich es mal ausprobiert, über diese Tastatur, da hat man ja ein Lightning-Kabel dabei. Und wenn man das anschließt und das an den Rechner anschließt, dann geht der Bluetooth-Modus aus und die wird zur reinen USB-Tastatur.
Okay.
Also wenn man für alle Leute, die, es gibt ja von Apple gar keine USB-Tastatur mehr, doch, die hat bloß noch Bluetooth mit drin. Du kannst, wenn man will, braucht man die nie als Bluetooth-Tastatur zu betreiben. Die schließt man einmal an und dann lässt man sie halt angesteckt und dann hat man sie als USB-Tastatur. Das ist, ich brauch's nicht, ich mag meine Bluetooth-Tastatur, aber es gibt ja so Leute, die Bluetooth.
Also mir ist eigentlich egal, weil sie steht halt auf meinem Schreibtisch und ich könnte jetzt einfach das USB-Kabel, das Lightning-Kabel reinstecken. Mache ich aber deswegen nicht, weil ich das Lightning-Kabel halt, da ist meistens mein Handy dran.
Ja, wozu?
Ich könnte natürlich ein zweites Lightning-Kabel. Ich habe noch einen USB-Slot offen, ich könnte dann nochmal.
Du meinst, du willst sagen, du hast die Kapazitäten durchaus noch frei, das auch im Kabelmodus zu betreiben.
Genau, das könnte ich auch machen. Das wäre jetzt nicht so das Ding eigentlich. Also es ist schon okay. Ja, also du hast schon recht. Also ich habe jetzt diese Magic Maus auch und ich glaube, die ist so, ja, also ich komme damit klar. Mhm. Das ist irgendwie okay. Also es ist jetzt aber auch irgendwie, der Rückkehr zur Maus war jetzt auch nicht so, Ist jetzt auch nicht keine Erleuchtung, sag ich mal. Ne?
Ja, aber ich bin damit und ich bin mit diesem ganzen. Aber schön, dass du damit so glücklich bist mit deinem neuen Rechner. Dass du so begeistert davon,
ja,
das hätte ich jetzt nicht
also
gedacht.
Vor allem das Setup so, also das, ja, Gesamtsetup, das ist wirklich mit diesem Monitor, das ist wirklich, wirklich gut. Ich muss mal ganz kurz, da werden bestimmt diese Nachfragen kommen, deswegen Google, suche ich nochmal wieder, wie der Monitor hieß. Der Amazon E-Mail. Dell U2515H oder so, warte mal.
Ich probiere gerade den den Namen von meinem Dell-Monitor rauszukriegen.
Warte mal, Dell U2515H, 25-Inch LCD-Monitor, bla bla bla. Geiles Teil, also vor allem preis-leistungsmäßig, super geil und ich bin sehr, sehr glücklich und das ist so gut, zu, also ich habe das vorher nicht so gerafft, ja, aber wie gut das zusammen mit meinem Notebook zusammen harmoniert ist, erstaunlich.
Cool.
Also ich bin baff. Wobei ich muss dazu sagen, ich habe halt vorher immer die ganze Zeit ohne externen Monitor gearbeitet, also immer irgendwie und dieser also das ist auch lustig, ne, also was man da so lernt über sich. Ich habe halt vorher immer auf meinem Notebook nur gearbeitet und ich dachte immer, ich könnte blind schreiben, ne? Ich könnte blind tippen. Und das jetzt, wo ich einen Monitor habe und das eine Tastatur, merke ich, dass ich kann das gar nicht, ja. Also jedenfalls nicht gut, ja. Weil ich halt sozusagen, weil der Blick dann irgendwie, ja, sozusagen auf dem Monitor von dem Notebook ist halt doch so nah an der Tastatur, dass man doch immer irgendwie so mit einem Auge immer mitkriegt, wohin man klickt, wohin man tippt, ja.
Na, ich habe auch das
hat man jetzt dann, das habe ich jetzt nicht mehr. Und jetzt,
ja. Ich habe auch immer das Gefühl, dass du denn, das, also es ist einfach leichter auf einem Laptop auch blind, relativ blind zu tippen, weil du halt auch immer aus dem Winkel des Displays weißt, du halt auch immer automatisch, wo die Tasten sind und sowas. Du kannst irgendwie so dieses Blick, Hand, selbst wenn du gerade nicht aktiv drauf guckst, kannst du drauf gucken. Und ich finde es auch immer wieder spannend, wie ich, wenn ich irgendwie eine Tastatur mit mehr oder weniger Rand habe, wie es immer eine Weile dauert, bis ich mich an den Abstand zum, also dass ich so den Rand, den Laptop-Rand nutze, um zu ertasten sozusagen, wo jetzt diese Taste sein müsste, was dann erstmal total kaputt ist, wenn der Rand plötzlich breiter ist zur Tastatur und sowas. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, ich
nee,
kann.
Aber es ist wirklich, ich freue mich morgens ins Büro zu fahren, einfach um wieder irgendwie in mal ein schönes Display reinzuschauen.
Das geht mir ein bisschen hier auch. Ich habe ja diesen Home-Arbeitsplatz mir irgendwann eingerichtet und ich habe nicht das Geld in die Hand genommen, um mir so ein 4K-Display oder 5K-Display. Also wenn, dann hatte ich halt gesagt, dann müsste ich gleich 5K und ich weiß gar nicht, ob mein MacBook das kann. Die nächste Generation kann das auf jeden Fall, die aktuelle, das weiß ich, aber und hab einfach hier so.
Das normale MacBook nicht, ich habe das Pro, glaube ich.
Nee, ich habe das MacBook, ja, also wenn dann, also das Kleine kommt für mich nicht in Frage. Wenn dann ist, also, und was einfach, was ich aber sagen wollte, was so ein Geschwindigkeit für einen Enabler ist für Zufriedenheit, ist für mich, also meine Frustrationsgrenze steigt ins Unermessliche, oder nicht, also meine, ich bin viel schneller frustriert, wenn ich an einem langsamen Rechner sitze.
Ja, total. Also das war auch so viel Frustpotenzial bei meinem R dann am Ende, das war einfach, oh, ich habe mich nur noch aufgeregt, das war einfach, das konnte
ich
nicht mehr.
Und das merke ich halt, ich kompiliere halt relativ viel und das dauert dann so 20 Minuten und wenn ich 20 Minuten kompiliere, in der Zeit ist mein Rechner nah an der Grenze zur Unbenutzbarkeit. Wie ich mich dann immer aufrege, wenn ich gerade irgendwas kompiliere, ist echt krass. Und das ist, ja, das sehr gut, sehr gut. Und ich meine, wenn du dann auch noch so Videoschnitt drauf machen kannst, das ist ja dann erstmal das, was man so
kann
braucht.
Wirklich alles. Genau, und jetzt hier eben, das ist jetzt der letzte Test im Endeffekt, den wir jetzt gerade machen. Das ist jetzt dieser Podcast-Live-Test. Und im Endeffekt, jetzt habe ich alle Use Cases einmal durch, glaube ich. Also, und funktionieren perfekt.
Sehr gut. Besser als vorher. Das ist ja.
Besser als vorher.
Ich hatte dich ja schon irgendwie ein paar Tage vorher vorgewarnt, so nach dem Motto, probier doch mal aus, ob das alles auch klappt. Weil ich dachte, dann hast du irgendwie einen Adapter nicht da oder irgendwie sowas. Und das dann habe ich irgendwie so 20 Minuten die Antwort später gekriegt, so ja, geht alles gut.
Ja, ja.
Insofern.
Also bis auf das Studio-Link-Problem, aber das habe ich.
Ja. Genau, das hast du ja gelöst gekriegt. Super, genau, alles.
Ja. Ja, super. Ich bin wirklich ein neues Setup ist wie ein neues Leben. Ne? Wie der schöne Schlagersender.
Ja, das, ich singe das mit Windel. Eine neue Windel ist wie ein neues Leben.
Oh Gott.
Ja, du willst nicht wissen. Ja,
so weit bin ich noch nicht.
ja, das ist heute Morgen hat irgendwie, das Kind steht ja jetzt auf Albernheiten. Und darum hat irgendwie hat Diana heute Morgen, Gott, hoffentlich erfährt sie nie, dass ich das erzählt habe, hat heute Morgen dann irgendwie dem Kind so vorgesungen, so hoch auf dem gelben Wagen sitze ich und mache Pipi. Und das fand er natürlich zum Brüllen. Und dann musste ich gerade noch mit ihm einkaufen und er hat jetzt dieses...
Das versteht er auch schon, ne? Also.
Ja, ja, natürlich, das versteht er. Das ist Pipi. Das ist so Verdauung ist ja sowieso ein ganz großes Mysterium und sowas, weil er hatte jetzt auch so ein paar Tage mal gehabt oder eine Woche lang, wo er dann unbedingt aufs Töpfchen wollte und sowas und dann am liebsten gar keine Windel mehr anziehen. Jetzt ist das erstmal wieder alles alter Hut. Jetzt ist er wieder ganz okay damit, einfach in die Windel zu scheißen und sowas. Und so Pipi machen und Verdauung und sowas, das ist ich weiß, das wolltet ihr niemals über mich wissen, aber es ist halt, man hat ja auf dem Klo, hat man da doch gerne so eine Privatsphäre. Und wenn dann so ein Kind plötzlich da ist, was vehement drauf besteht, jetzt die Wurst auch mal zu sehen.
Oh Mann.
Ja.
Das war jetzt zu TMI.
Tut mir leid. Okay. Also das ist so Eltern sein, ne? Also das ist, it's different. Und dann bin ich halt mit ihm so, bin ich einkaufen gewesen und er fährt halt auf seinem Laufrad so durch die Straße. Hoch auf dem gelben Wagen. Piep, piep.
Ja, aber das versteht ja Gott sei Dank niemand.
Ja, ja und ich muss jetzt
halt. Ich frag, wie er darauf reagieren wird, wenn er merkt, dass er halt irgendwie seine Albernheiten und Peinlichkeiten irgendwie rausschreien kann in der Öffentlichkeit, ohne dass irgendjemand anders mitkriegt.
Naja, im Augenblick hat er ja noch das Gegenteil. Als wir hier erstmal wieder zurückkommen, war das ja so, also die 2 Monate in Deutschland hat er einen ziemlich großen Sprung gemacht, was so Sprache angeht und sowas. Also konnte plötzlich sehr viel mehr sprechen als vorher und kommunizieren. Und dann kam er hier plötzlich wieder an und kriegte so mit, scheiße, das geht jetzt ja nicht mehr. Und war total, total eingeschüchtert deswegen. Wollte nicht mehr in, also hier unseren Stammcafé, wo er vorher immer total gerne hingegangen ist und sowas, wollte er plötzlich nicht mehr hin und so. Und das hat dann erstmal ein paar Tage gedauert, bis er dann sich damit arrangiert hat, dass sein Englisch halt scheiße ist. Oder dass die Leute ihn nicht verstehen und dass er sie nur ganz schlecht versteht und sowas. Und die Amerikaner, die sind ja dann auch so, die kommen ja auch immer sofort auf dich zu und reden ja auf dich ein und sowas. Und man will ja auch nicht sagen, die redet nicht mit dem Kind. Ist ja auch albern. Aber das
ging also relativ. Er will jetzt Englisch lernen. Besser.
Naja, er lernt jetzt wieder Englisch. Also er spricht jetzt auch wesentlich besser schon wieder und sowas. Und ja, mal gucken, wie das alles so wird.
Hier, wir kriegen hier gerade Live-Mitteilung. Hey MS Pro und MS in 343 Max beim Senden via Studio-Link on Air. Bitte nicht vergessen, den Status auf Pre-Show respektive Live zu setzen.
Okay. Oh.
Eure Hörer bekommen dann in der Pod Live-App eine Push-Notification, sobald ihr die richtige
Uiuiui. Okay. Jetzt sind wir live.
Danke für den Hinweis.
Danke. Ah, gleich viel, viel besser. Warte mal, wer hat das denn? Ja, es gibt hier, gab es nämlich
nichts. Was ist denn die Podlife-App? Kenne ich überhaupt
nicht. Das ist genau, es gibt eine Podlife-App. Das ist, das ist so eine iPhone-App, mit der kann man halt, also es gibt dieses Studio-Link-Livestreaming. Da kommt irgendwann nochmal eine Mac-Version von. Cool. Oh ja, scheint schon zu gehen sogar. Und die kann man die nutzen wir auch. Dieses Studio Link Livestream ist super, ist die mit Abstand die beste Livestreaming-Lösung, die ich jemals hatte. Wird noch immer besser. Und ist ganz, ist wirklich, und jetzt mittlerweile, deine Charts sind auch da, falls du geguckt hast, da kann man auch sehen, wie viele Leute da sind und sowas.
Oh, wo denn jetzt, wie jetzt?
Auf der Link, den ich dir vorhin geschickt habe, da sieht man, okay, dass es gerade 19 Hörer sein müssten.
Ich habe ihn nicht geklickt.
Du hast ihn nicht geklickt. Und also da kommen ständig noch neue Funktionen dazu. Und das ist ganz großartig und da hat jemand eine iPhone-App draus gemacht, sozusagen, mit der man dann Livestream hören kann. Und jetzt offensichtlich auch noch eine Mac-App, was noch groß, noch besser ist. Und die kostet halt irgendwie ein kleines Geld. Und
aber damit kann man nur hören, ja?
Damit kann man nur hören.
Okay.
Ja, das wär noch so ein richtiges Traum-Setup. So irgendwie mit einem Telefon, einfach nur mit einem Bluetooth-Headset oder sowas auch Podcasts machen zu können. Das wäre ja mein, also so gar nichts mehr auf dem Gerät, gar keinen Rechner mehr zu haben, sondern das Studio in der Cloud sozusagen. Alle wählen sich nur noch ein. Man hat irgendwie im Browser-Interface, das nimmt auf. Das hat eine dicke Datenbindung, dass es zu jedem immer die Leitung schnell hat und so diese Sachen. Und das wäre noch mein Traum. Das davon würde ich ja so hier gar kein Zeug mehr auf dem Rechner haben. Aber ja, und diese App und dann gab es erstmal so einen kleinen Aufstand, als das war, nämlich nach ein paar Tagen kam dann so, oh ja, wir mussten euch alle rausschmeißen und man muss jetzt so Opt-in machen. Also vorher war das halt so, die Macher wurden, also wenn irgendwas bei Studio Link hier live ging, irgendeine Sendung, dann hat man halt in der App, dann konnte man die über die App holen und dann kam eine Push-Notification und so diese ganzen Sachen. Und dann kam dann irgendwann mal gesagt, nee, wir mussten das abschalten, ihr müsst euch jetzt alle Opt-in, dass ihr auch wollt, dass ihr auch in der App auftauchen wollt. Und das habe ich dann, das war am 4. Juli-Wochenende. Und dann habe ich so, oh Gott, was, das damit, das ist doch der Todesstoß für diese App. Wenn ich jetzt jedes Mal irgendwie, oder wenn ich da auch einmalig irgendwie das akzeptieren muss, ich vergesse das doch. Und wie ich es jetzt vergessen habe, das auf live zu stellen. Und das ist, ja, und dann gab es noch eine lange Diskussion drum, nämlich, dass dann sich eigentlich gar nicht jemand dass jemand sich gemeldet hatte und beschwert hätte sozusagen, was ist denn das, wieso streamt ihr dann meine Inhalte über eure App? Und das war eher eine theoretische Frage und das war alles langes Hin und Her und auf jeden Fall muss man sich jetzt doch noch einopten, aber sie haben den Opt-in so plakativ gemacht, eben vorhin, als ich den Stream gestartet hatte, ging da erstmal ein Dialog auf, willst du da mitmachen? Ja, nein, und dann habe ich da halt auf Ja geklickt und jetzt hoffe ich, dass er sich das merkt, dass wir dafür immer dabei sein wollen. Also diese Podlife-App, die ist eine kleine, ich habe noch nie die Gelegenheit gehabt, damit einen Podcast tatsächlich auch zu hören, aber man kann seinen Podcast abonnieren, seine Lieblingspodcast, man bekommt Push-Notifications offensichtlich, wenn die Leute nicht zu doof sind, so wie ich jetzt gerade, den Status zu ändern und man kann das darüber hören und das ist natürlich richtig geil, einfach auch unterwegs mal Podcasts hören, ne? Live.
Ja, und so ein Chat wäre dann nochmal ganz geil, so ein integrierter dann, ne?
In die App aber, direkt?
Ja.
Keine Ahnung, ob sie das können. Das wäre natürlich noch was Geiles, das stimmt.
Im Endeffekt ist es dann so wie Facebook Live dann auch, ne?
Ja. Ist es? Keine Ahnung, was es. Ich habe ja in meinem Leben genau einmal Facebook Live benutzt.
Ich habe es auch, glaube ich, nur einmal oder zwei.
Einmal war ich dabei, als du es genutzt hast, auf jeden Fall. Als du
das war, dann habe ich einen Podcast mit angefangen.
Und zweimal war ich dabei. Einmal, als du einen Büroplatz beworben hast.
Stimmt, ja, das habe ich auch. Facebook. Siehst du, Facebook Live ist schon so integriert in mein Leben, dass ich nicht mal mehr mitkriege,
dass
ich nicht mehr erinnern kann, wenn ich Facebook Live benutze.
Das höre ich sehr gerne.
Ich glaube, wir hatten zwischenzeitlich ein paar Anfragen von Leuten, also jetzt nicht irgendwie heute, sondern vor ein paar Wochen, dass wir doch, wann wir denn mal wieder Podcast machen. Und ich glaube, dass diese Anfrage auch ganz gezielt darauf basierte, dass momentan diese Diskussionen um Hamburg und G20 so über alle Kanäle schwappten und die Leute vielleicht interessiert sind daran, was wir darüber denken.
Okay, fang doch mal ganz vorne an, hier für mich als Amerikaner. Was ist denn ein Hamburg?
Ein Hamburg ist eine Stadt im Norden. Das war so ein schöner, also Heinz Strunk hat ja mal kandidiert als Hamburgs Oberbürgermeister für die Partei und da hat er in seiner Wahlkampfrede hat er gesagt, Hamburg braucht einen neuen Slogan. Ein Slogan, der wirklich die Leute bewegt, der die Leute wirklich auch identifiziert und der auch als Außenwirkung in die Welt strahlt. Und ich habe mir einen neuen Slogan ausgedacht. Hamburg, Stadt im Norden.
Okay.
Und naja, jedenfalls ist es eine Stadt im Norden und Hamburg ist, es ist wirklich eine tolle Stadt. Ich habe da auch mal gewohnt und ich liebe die Stadt immer noch. Und das hat sich wohl auch Angela Merkel gedacht, dass das ein guter Austragungsort wäre für die G20, also das Treffen der Staats- und Regierungschefs der 20 größten Volkswirtschaften. Und ja, okay, wo soll man anfangen? Ne? Also vielleicht fange ich erstmal bei 20
selber an. Ich glaube, die Leute wissen, was
an.
Ach so, okay, meinetwegen. Also, war da irgendwas außer Trump und Putin?
Ja, also ich meine, ich will jetzt gar nicht die Inhalte oder sowas jetzt
groß an.
Aber ich gehöre zum Beispiel, ich habe mir im Vorfeld schon gedacht, als schon als das angekündigt wurde und so, dass dann wieder, oh, sind also wieder die Leute alle, die gegen G20 sein werden. Ich habe mir gedacht, ich bin nicht gegen G20. Ich bin für G20. Und zwar mehr, als ich bisher für diese Treffen war, einfach weil ich also es ist vielleicht auch so eine Wahrnehmungsfrage, aber ich beschäftige mich momentan, ich höre ganz viel Podcasts und lese ganz viel Zeug über Foreign Policy, internationale Beziehungen und so weiter und so fort. Und deswegen weiß ich einfach oder habe ich das Gefühl, dass wir momentan in einer fucking unsicheren Zeit leben, wo echt krasse internationale Bedrohungen passieren. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass diese Dinge nicht von alleine weggehen, sondern dass tatsächlich diplomatische Bemühungen in einer massiven Form und wann immer sie gehen, irgendwie das Essentielle ist, ja. Und dabei ist Trump tatsächlich nur so die Spitze des Eisbergs, ja. Also beziehungsweise ist schon eine wesentliche Spitze des Eisbergs, ist da jetzt ein völlig
ohne hohe Spitze.
Komplett durchgeknallter Typ jetzt die USA. Aber nichtsdestotrotz oder vielleicht gerade deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass Staats- und Regierungschefs sich über alle möglichen Themen sehr, sehr intensiv austauschen und um Schlimmstes zu bewahren. Ich meine, ich rede jetzt von der Nordkorea-Krise, die, glaube ich, immer noch echt von den meisten Leuten wahnsinnig unterschätzt wird, weil da dieser durchgeknallte Typ dort, also dieser andere durchgeknallte Typ, jetzt halt tatsächlich seine Langstreckenraketen so weit hat, dass er bis nach Alaska käme. Mhm. Was bedeutet, dass er innerhalb weniger als eines Jahres wahrscheinlich auch dich erreichen wird, lieber Max.
Könnte.
Ja, also das ist sehr wahrscheinlich, dass das noch innerhalb eines Jahres eine Rakete auf deinen Arsch zielen kann.
Auf
so, und das
Arsch.
Ist halt auf deinen Arsch, ja. Und das ist halt, und das verändert einfach die gesamte geostrategische Sphäre enorm. Mhm. Ja. Ich will jetzt auch gar nicht in die Details gehen, ja. Also es gibt noch viel mehr Sachen, die Besorgnis erregen, plus eben den durchgeknallten im Weißen Haus, ja, der dann halt irgendwie im Zweifelsfall darauf reagieren muss. Und ich denke mir halt in diesem Moment, die Leute der 20 wichtigsten Länder treffen sich, super, super, mach das, tut es. Und auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, was ihr dort besprecht und mit den Entscheidungen, die ihr dort trifft und so weiter und so fort, es ist erstmal gut, dass es das passiert und es ist wichtig, dass es passiert. Und das ist einfach so meine Einstellung darüber. Was nicht bedeutet, dass ich gegen die Proteste bin, die in Hamburg stattfinden. Ich glaube sogar, es ist wichtig, dass es diese Proteste gibt, auch um zu zeigen, dass es eine Zivilgesellschaft gibt, die wahrscheinlich auch zu Recht bemängelt, dass viele Themen in diesem Ding nicht die Rolle spielen, die sie spielen müssten, dass die Regierungen unter Druck gesetzt werden, dass auch tatsächlich solche Leute wie Erdogan und Putin mal sehen, wie eine Demokratie wirklich aussieht, ja, wo Menschen frei demonstrieren können. Ich hätte es schön gefunden, wenn diese Leute das hätten sehen können. Jedenfalls, ich will nicht die Proteste delegitimieren. Ich sage nur, dass ich mit wahrscheinlich vielen der Protestierer nicht einer Meinung bin, was die Wichtigkeit dieses Gipfels angeht. So. Aber jetzt will ich nicht irgendwie alles erzählen. Jetzt
nee.
Kannst du erstmal.
Ja, also ich glaube, wir brauchen jetzt die Details. Die Polizei hat, also es kam zu heftigen Ausschreitungen, es kam Bilder, die, als ich sie gesehen habe, so wie die Leute da durch die Straßen rennen. Das ist, ich fand es beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit die das hingekriegt haben, mit welcher Geschwindigkeit die so Autos abgefackelt haben. So, das war ja wirklich hingehen, Scheibe einschlagen, bengalisches Feuer rein, zack, weiter. Das hat keine 20 Sekunden gedauert, so eine Karre in Flammen zu stecken. Und die stand danach in Flammen. Das war nicht so irgendwie, dass man oh, jetzt hat man noch so dieses Grillkohle anzünden aufs Auto, klingt immer so ein bisschen so, als auf den Autoreifen, klingt immer so ein bisschen so, als ob man da mindestens eine Minute mit beschäftigt wäre. Das war echt holla die Waldfee. Und mit welcher Geschwindigkeit die Karren angezündet haben, mit welcher Geschwindigkeit wie die da halt frei agiert haben in diesen Straßen, das fand ich zum Beispiel sehr irre. Und so, und diese ganzen Bilder zu sehen, das war schon irgendwie, das hat mich schon ziemlich schockiert. Und ehrlich, wenn ich so eine Bilder sehe, dann denke ich, da hat eine Polizeistrategie versagt. Weil Aufgabe der Polizei ist es, dafür zu sorgen, dass die Menschen friedlich demonstrieren können und es dafür zu sorgen, dass die Leute nicht ihre Autos angezündet kriegen. Und was ich erlebt habe nach Hamburg, ist, dass Leute nicht demonstriert konnten und Leute ihre Autos angezündet haben bekommen. Ich finde, das sind zwei Sachen, die sich nicht ausschließen. Es wird immer so getan, als ob, ja, man kann entweder demonstrieren und damit leben, dass Autos brennen, oder man kann halt sein Auto behalten, dann kann halt nicht demonstriert werden. Wieso soll denn nicht beides möglich sein? Das ist ein absolutes Recht. Und ich finde es tatsächlich irre, wie nach diesen Bildern, die sich tatsächlich viele Leute hinstellen und sagen, ja, also wenn eins klar ist aus diesen Bildern, dann, dass die Polizei wirklich alles richtig gemacht hat und um Himmels Willen nicht kritisiert werden darf.
Unglaublich, oder?
Das hat für mich nichts mit irgendwie mit Links- oder Rechtslogik zu tun oder sowas, sondern wenn es zu Ausschreitungen kommt, dann war die Polizei wahrscheinlich nicht ganz so gut. Das ist einfach so. Und ja.
Also um das ganz kurz, das Thema an sich, ne? Also das heißt wirklich die Ausschreitungen, die dann passiert sind, plus die Polizeigewalt, plus wie das alles zusammenhängt, das können wir und wollen wir jetzt hier nicht im Detail besprechen, aber das haben die Kollegen von uns sowohl beim Logbuch Netzpolitik, ja, gibt es eine ganz eigene Folge, die haben das wirklich sehr, sehr detailliert mit John von Nebel zusammen aufgearbeitet, der da vor Ort war. Als auch die Kollegen von Lage der Nation haben das in mehreren Folgen einigermaßen gut besprochen, nicht ganz so tief, glaube ich, aber auch viele interessante Aspekte. Also da sei auf deren Folgen verwiesen. Die haben das wollen wir jetzt gar nicht so in die Tiefe ausbreiten. Aber was mich wirklich erschreckt hat, war, also vielleicht so ganz kurz der Standpunkt dazu. Mein Standpunkt dazu ist, diese Leute, die da irgendwie angefangen haben, die Schanze auseinanderzunehmen und Häuser, Geschäfte zu plündern und Autos abzufackeln, das sind Arschlöcher. Aber klar, ich würde auch sagen, das hat nur bedingt mit Politik zu tun. Das ist Politik ist für die nur so eine Legitimationsfigur, mit der sie vielleicht mal so, ich kann nachvollziehen, warum man das macht, also warum man Bock hat, Autos abzufackeln. Mhm. Ganz ehrlich, wenn ich in manchen Situationen oder so, ja, habe ich auch Bock drauf, gebe ich ganz offen zu, so
ein Auto
einfach mal irgendwelche Dinge kaputt machen, ja, also okay, mit einer Eisenstange rumlaufen und auf Fensterscheiben eindreschen oder ein Auto abfackeln, das ist schon geil. Also seien wir mal ganz ehrlich, ja, das ist geil. Das gibt dir irgendwie so ein Gefühl von Macht und so. Und jeder, der schon mal GTA gespielt hat, ja, weiß, dass das geil ist, ja, und dass man das gerne macht. Und warum man das nicht macht, liegt halt einfach daran, dass wir irgendwo auch anständige Menschen sind und dass wir wissen, dass dieses Auto irgendjemandem gehört, der darüber nicht erfreut sein wird, und dass wir und dass diese Fensterscheibe jemandem gehört, der das nicht gut findet, wenn ich die einschlage, ja. Das ist der Grund, warum wir das nicht machen.
Und
das
heißt, mit die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass wir dabei erwischt werden und mit penibeln Strafen zu rechnen haben.
Genau, das ist der Punkt. Und dass diese Leute dort in Hamburg das gemacht haben, ist der gleiche Grund.
Natürlich.
Das Einzige ist, dass sie halt der Kapitalismus ist doof, sich als Legitimationsstruktur einfach dahergenommen haben, um zu sagen so, also wenn ich jetzt hier dieses Auto abfackel, dann ist es nicht einfach nur ein abgefackeltes Auto, sondern dann habe ich gegen den Kapitalismus gekämpft.
Ich glaube,
und,
das ist
und übrigens... das ist halt so, ehrlich? Das ist halt so ein Nee-Typ, du bist nur ein Idiot.
Ja, das sowieso, aber ich glaube, das ist auch dieses, so diese, was ja jetzt relativ hochkam, ja, waren das denn alles Linke, die da jetzt die Autos in, oder sind da auch einfach, ich glaube, da sind auch einfach sehr, sehr viele, also wer jetzt, liegt für mich als Vermutung nahe, dass sagen, ah, in Hamburg, da gibt's Randale, da fahre ich mal hin, die nicht mal mehr dieses Kapitalismus, bla bla bla, dieses Argument haben, diesen Legitimationsgrund.
Sicher gibt's das auch, ja.
Und ich glaube, dass ich will weg von diesem, dass das irgendwie, dass das ausschließlich irgendwie, dass das eine Form von linker Politik war oder sowas. Ich halte diese abgefackelten Autos nicht für Teil linker Politik, jedenfalls nicht meiner linken Politik. Und ich glaube auch, dass da sehr viele Leute dabei waren, die einfach die Gelegenheit ergriffen haben, mal Randale machen zu können. Die halt gesagt haben, ach, ich wollte schon immer mal eine Autoscheibe einschlagen, jetzt mache ich das mal. Und
ja klar, also Gelegenheit macht Autoscheiben
genau.
einschlagen. Ne? Also
Gelegenheit macht Autoscheiben einschlagen. Und ja. Ich finde das, und dieser Tanz und halt die Polizei, die spielt da eine Rolle in diesem ganzen Spiel. Die ist halt Enabler des Ganzen.
Die haben die Schanze ganz bewusst ausbrennen lassen. Also die haben daneben gestanden. Die standen dort mit Hunderten von Leuten um die Schanze herum und haben zugeguckt, wie sie das Ding da auseinandergenommen haben.
Sie haben vorher halt auch eben eine Polizeitaktik angewandt, die halt bekanntermaßen zu Ausschreitungen führt.
Ja, wobei ich glaube ganz ehrlich, das hat das eine
nein, mit dem anderen doch, zu tun. Das hat sehr viel mit dem anderen zu tun. Das kannst du in Berlin kannst du das sehen. In Berlin gibt es seit 1987 gab es regelmäßig am 1. Mai Ausschreitungen. Das war immer ziemlich schlimm. Und immer sind Autos ausgebrannt und es war immer irgendwo anders. Früher immer in Kreuzberg, dann auch in Prenzlberg, Friedrichshain. Ich bin mal morgens aus meinem Haus rausgekommen und direkt vor meinem Haus stand ein ausgebranntes Auto. Plötzlich so, what? Ich habe halt im Hinterhaus gewohnt, nichts mitbekommen davon. Und das gab es immer wieder. Und dann kam irgendwann mal hier SPD und Linke an die Macht und haben halt eine neue Polizeitaktik ausprobiert. Und die war halt sehr deeskalierend. Also nämlich erstens nicht mit so viel Polizei auffahren, Polizisten als Menschen darstellen, also auch Leute haben, die nicht so fett in Kampfmontur sind, sondern halt diese ganzen Deeskalationsteams oder ich weiß nicht, Kommunikationsteams, die sie haben, die da im besten Fall mit Westen rumgehen und sowas. Die haben halt dieses Bürgerfest da, dieses Maifest da angefangen zu organisieren, was nämlich dazu führt, dass du nicht nur irgendwie eine Gruppe von potenziellen oder von Leuten, die nur einen Grund suchen, Steine zu werfen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Polizisten, die als Grund herhalten, jetzt Steine zu werfen, sondern du hast halt eine wilde Gemengelage an Menschen, sodass sich die Steinewerfer auch nicht trauen, die Steine zu werfen. Und diese Taktik geht auf. So, dann hatten wir zwischendurch mal wieder einen CDU-Innenminister, der dann mal wieder ein bisschen härter auf die Tube draufgedrückt hat und prompt kam es wieder zur Eskalation. Und dieses Jahr, ich habe nochmal die Zeitungsberichte rausgesucht von diesem Jahr, war halt das Einzige, was so in der Presse stand, so, naja, diese Taktik von der Polizei, dieses Jahr ist ja nochmal aufgegangen, mal gucken, ob das nächstes Jahr auch noch so klappt. Also der größte Kritikpunkt war, den sie hatten, ja, ist ja nichts Schlimmes passiert dieses Jahr, hoffentlich ist es auch letztes Jahr so, nächstes Jahr so. Und insofern glaube ich durchaus, dass die Taktik der Polizei da massiven Einfluss drauf hat, ob es zu Ausschreitungen kommt oder nicht. Dieses, was viele da sagen, so dieses, die Polizeitaktik, die setzen auf die Polizeitaktik der 80er in Hamburg und sind lernresistent, ja, also ich bin kein Polizeiexperte und bla bla bla, aber es klingt für mich plausibel, wenn du den Leuten halt einen Grund gibst, wütend, und ich, man weiß es ja auch selber, ich weiß nicht, ob du das jemals erlebt hast, wenn du auf einer Demo warst und plötzlich so dir irgendwie plötzlich so uniformierte Polizisten gegenüber, also oder eingekeilte Polizisten und die halt auch mit einer gewissen Brutalität oder mit einer gewissen Robustheit vorgegangen sind und aus deiner Perspektive vielleicht ungerechtfertigt, wie dann der eigene Puls hochgeht und wie das Adrenalin anfängt zu kochen. Wohingegen, wenn die Polizisten einfach freundlich dastehen und vielleicht nicht in Kampfmontur unterwegs sind, sondern vielleicht auch nochmal Hallo sagen, dann bleibt man gleich viel ruhiger. Ich als jemand, der noch nie in meinem Leben auch nur nahe dran war, eine Gewalttat zu begehen oder Straftat zu begehen in meinem Leben. Und natürlich gibt es Leute, die dann, wenn du dann diese Taktik hast, nämlich wir machen mal von beiden Seiten zu und zwingen die Leute und schießen mal mit einem Wasserwerfer in die Gruppe rein und am besten auch noch mit Tränengas und zwingen sie dazu, dann hier über diese Mauern zu springen und sowas, dieses, was ja schlicht und ergreifend Polizeistrategie war. Das ist ja nicht irgendwie passiert oder sowas, sondern das war ja ihre Strategie. Und sowas, natürlich gibt das den Randalierern unter den Demonstranten die Legitimation, durchzudrehen. Und natürlich lässt es einige Leute auch durchdrehen, die sonst nicht durchgedreht werden. Natürlich ist die Polizei in dem Spiel ist eine Partei.
Also ich gebe dir recht, dass es bestimmt einige Leute gibt, bei denen das so der Fall war. Aber es gibt diese Videoaufnahmen, die irgendjemand, glaube ich, von seinem Balkon aus gemacht hat. Und ich glaube, das war gar nicht mehr in der Schanze, sondern das war irgendwie schon ein bisschen weiter außerhalb. Jedenfalls sieht man da halt irgendwie so Leute, die laufen da so total seelenruhig die Straße lang, haben irgendwie in der einen Hand eine Eisenstange oder so, in der anderen Hand immer irgendwie ein Molly, ja, und bam, irgendwie Fensterscheibe, Seitenfenster irgendwie eingedingst, Molly rein, zack, nächstes Auto, zack. So, weißt du,
ich glaube, das war Leute, das gleiche Video, ich dachte, das wäre ein bengalisches Feuer, aber ja, auf jeden Fall.
Oder bengalische Feuer, ich weiß nicht, irgendwas haben sie reingeschrieben.
Was Brennbares.
Genau, was ist das denn so? Ja, und bei den Leuten, also wenn du dir das so anschaust, die sind deswegen hergekommen.
Natürlich.
Die wollten nie was anderes machen.
Ja.
Und ob die Polizei jetzt auf die eingeschlagen hat oder nicht, das wäre denen scheißegal gewesen. Die hätten das sowieso gemacht.
Das war der Grund, warum die da waren. Also ja, sie sind dafür gekommen und sie wollten das. Da stimme ich mit dir total überein. Aber bloß, weil du kommst, um das zu machen, dann bist du natürlich eher bereit, das auch harmlose Gründe zu sehen. Aber ich glaube, sie brauchen, vielleicht lege ich auch total daneben, aber meine Meinung ist, auch diese Leute müssen aus einer, die machen das ja nicht jeden Tag. Die müssen ja irgendwie.
Die nehmen sich dafür extra frei.
Genau, die haben halt gesagt, Chef, nächsten Montag kann ich nicht.
Da muss ich Autos abfackeln
und dann sagt der Chef, ja, solange die Dienstag auch pünktlich. Also die sind normalerweise sozial komplett funktionierende Menschen. Und fahren dann irgendwo hin und ticken so aus. Und ich glaube, du brauchst für dich selber auch eine gewisse Legitimation, so austicken zu dürfen. Und wenn du die nicht kriegst, dann kannst du dir das vielleicht vorher vorgenommen haben, aber es kann sein, dass es trotzdem nicht klappt.
Wieso? Der Kapitalismus ist doch immer da.
Ich weiß nicht. Also ich glaube, man hätte diese Situation
ich gebe dir recht, dass wahrscheinlich die Situation besser passiert wäre, wenn die Polizei nicht so auf Eskalation gespielt hätte. Das gebe ich dir recht. Das ist wahrscheinlich, sind die Ausschreitungen stärker gewesen. Aber ich glaube, dass es eine Menge gab, die so oder so das getan hätten. Also einige auf jeden Fall. Und da würde ich dann eher sagen, also die Gesamtsituation war einfach scheiße von der Polizei. Ja, sie haben es erst eskalieren lassen, haben dann sozusagen dann noch mehr Leute dazu angestachelt, zu rioten, als es so der Fall gewesen wäre. Und dann haben sie auch noch irgendwie sich daneben gestellt, während die Leute da irgendwie ihr Chaos gemacht haben. Weil sie dann vielleicht auch sogar begründet, oder jedenfalls haben sie irgendwie eine Begründung, weil sie sich dann nicht mehr sicher genug gefühlt haben, da jetzt einzuschreiten in die Chaos-Geschichte. Nehme ich ihnen ehrlich gesagt auch nicht so richtig ab, aber gut. sie haben es halt verkackt von vorne bis hinten. Ja, also das muss man einfach sagen. Ich habe eine interessante Theorie gehört. Also einer der entscheidenden Punkte in dieser ganzen Geschichte war ja diese Demonstration Welcome to Hell. Ja, mhm. Das war ja die Demonstration, die dann halt in erster Linie tatsächlich so von den Antikapitalisten und interventionistische Linke und eben den Autonomen mehr oder weniger angekündigt war. Und wo halt im Vorfeld schon diese dieses Gefühl da war, okay, da stimmt irgendwas nicht, weil diese Demo halt ohne jegliche Auflagen irgendwie so ruckdiepfuck genehmigt wurde. Und dann gab es eben diese Situation, wo dann die Leute alle auf der Hafenstraße standen und die Wasserwerfer haben sich ihnen entgegengestellt. Und im Endeffekt sozusagen war es so ein Lockdown. Und man stand sich irgendwie eine Dreiviertelstunde gegenüber. Und jetzt ist die Frage, was wollte die Polizei da? Mhm. Ne? Und es gibt das eben die Theorie, also so die Verschwörungstheorie ist halt wirklich so irgendwie jetzt alle niederzukloppen oder sowas, ja. Es gibt aber eine interessante Theorie, irgendjemand aus dem eher linken autonomen Umfeld hat sie mir gegenüber geäußert, dass der Dudde, also der Polizeichef da, der wollte halt Folgendes machen, der wollte den schwarzen Block bei dieser Demo halt sozusagen einmal komplett einkassieren, ab in Sicherheitsverwahrung und dann halt irgendwie über die gesamte Zeit des G20 sozusagen in Sicherheitsverwahrung einfach wegzuschließen und sie dann halt nach dem G20 wieder rauszulassen. Mhm. Ja? Das war so der Plan. Deswegen irgendwie, wir lassen die Demo zu, dann haben wir sie alle an einem Punkt, dann können wir sie dort rausfischen und zack in die, wie heißt das, GESA da oder sowas?
Ich habe keine Ahnung, wie heißt
das? Gefangenensammelstelle heißt das, ist GESA. In die GESA und dann haben wir Ruhe und dann brauchen wir uns irgendwie sozusagen, können wir uns den Rest des Wochenendes einen schönen Lenz machen. Ja?
Hervorragend aufgenommen, diese Taktik.
Genau, und
gut, dass niemand
hat
die
sich ja auch mehrmals in den Interviews hinterher sozusagen so also ein bisschen verlabert, wo er meinte so, ja, also wir haben irgendwie nicht damit gerechnet, dass sie da über die Kaimauern klettern, ja. Und ich glaube, darauf bezog sich das, dass sie halt irgendwie dass sie damit nicht gerechnet haben, dass dort ihnen die dort entwischen. So, ja. Aber im Endeffekt war das ist das jedenfalls ein plausibler Plan. Und hätte er geklappt, wäre da vielleicht sogar gar nicht schlecht gewesen, muss man schon sagen.
Aber er hat nicht geklappt. Insofern war es ein scheiß Plan.
Ja, das stimmt, ja. Insofern ist richtig, ja.
Das finde ich, also du hast ja in deinem Blog hast ja einen Artikel geschrieben, wo wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen werden, so über dieses, was mir halt auch aufgefallen ist, sind verschiedene Sachen. Erstens, die Brutalität, mit der die Polizei auch gegen Journalisten vorgegangen ist. Und dafür gibt es keine Rechtfertigung. Das ist, Das ist ganz klares Ausarten, das ist ganz klares, das ist etwas, wo ganz klar der Rechtsstaat ausgehebelt wird. Ich sage nicht, dass das erste Mal passiert ist, ich sage nicht, dass das das Ende der Welt ist, aber es ist auf jeden Fall, es ist ein Warnsignal. Ich finde diese ganze Gemengelage sehr lustig, dass wir haben hier einen rot-grünen Senat in Hamburg, der das zu verantworten hat. Der jetzt von den Rechten und von der CDU verteidigt wird für sein Vorgehen, wohingegen er von der Taz und von der gesamten Linken angegriffen wird.
Man muss dazu sagen, das wissen viele Leute nicht, die sich nicht mit Hamburg auskennen, die sowohl die Hamburger SPD als auch die Hamburger Grüne, die eigentlich die GAL ist, ist eigentlich eine sozusagen fast eine eigenständige Partei, die sich aber irgendwie irgendwann doch unter den Schirmen der Grünen begeben hat. Aber das sind beides, sag ich mal, Landesverbände, die sehr, sehr oder vergleichsweise konservativ sind. Das ist sowohl für die SPD als auch für die Grünen.
Ja.
Also nicht ganz so, also die Grünen, die GAL ist wahrscheinlich nicht ganz so konservativ wie die baden-württembergischen Grünen, aber schon nah dran, glaube ich.
Okay, ja. Also ich finde diese Gemengelage finde ich sehr lustig, dass halt die AfD, die normalerweise immer von links-grün versifft und sowas, dass die plötzlich quasi ja einen Senat verteidigen, der genau von diesen grün versifften mitgestellt wird, egal wie konservativ es sind oder nicht. Das finde ich schon irre. Das zweite, was mir auffällt, Ich habe darüber diskutiert mit Konservativen, So, und deren Standpunkt ist halt ein deutlich anderer als meiner, aber mit denen kann man diskutieren. Und mit denen konnte ich Gespräche führen. Das heißt jetzt nicht, dass es bei allen so viel ist. Was mich erschreckt hat, ist halt, dass tatsächlich Leute aus meinem Freundeskreis, die ich mit Mitte links eingeschätzt hätte, quasi argumentieren mit, die Polizei darf nicht kritisiert werden.
Echt, ja?
Das habe ich erlebt. Und gerade in dieser Situation, wieso in dieser Situation nicht? Es war ein Polizeieinsatz am Wochenende, jetzt ist er vorbei, warum darf ich jetzt die Polizei nicht kritisieren? Dieses Jahr, die haben doch alle viel zu sehr gelitten, diese Polizisten, wo man auch sagen kann, ja, das spricht für eine falsche Polizeistrategie, wenn die viel zu sehr gelitten haben. Da hat man ja so einiges gesehen und das finde ich ist eine Irre, also das finde ich so bizarr. Also was ich halt so sage, ist halt, wie gesagt, in Berlin gibt es eine bessere Polizeitaktik und hier wird eine Diskussion abgewürgt mit dem Argument, also sozusagen, weil die Polizeiführung so scheiße war, veröffentlicht dann die Gewerkschaft der Polizei Bilder von Polizisten, die keine richtigen Schlafplätze haben und deswegen irgendwo auf dem Boden einpennen müssen, weil sie so scheiße müde sind. Was definitiv kein Zustand ist, der herhalten sollte. Aber dieses offensichtliche Versagen der Polizeiführung wird dann hergenommen als Schutzschild, dass man die Polizeiführung nicht kritisieren dürfe. Was ich echt krass finde. Und das ist, erstens ist das eine bekloppten Logik. Und zum Zweiten ist halt dieses, was du so meintest, diese Bereitschaft zum Totalitären, solange das die Polizei ist, ist es doch in Ordnung, was die machen. Das ist sowas, was mich echt auch erschreckt. Weil es ist dieses, ich weiß, dieses Hamburger Gefahrengebiet, falls sich daran noch jemand erinnert. Was jetzt nicht so lange her ist, mit der Klobrille.
Ja, genau.
Wo auch wegen irgendwelcher Lappalien auch so halb Hamburg abgesperrt worden ist und jeder durchsucht worden ist und die Polizei total durchgetickt ist und ganz Deutschland hat das kritisiert und hat sich über die Polizei lustig gemacht, eben mit der Klobürste und so weiter und so fort. Das war der gleiche Polizeichef. Das war die gleiche Strategie. Die hat schon damals nicht funktioniert. Der Typ hätte schon damals gefeuert werden müssen. Und er müsste dieses Mal wieder gefeuert werden. Aber er schafft es halt aus seiner Inkompetenz, das so zu drehen, dass er am Ende wahrscheinlich mehr Gelder kriegt und mehr Kompetenzen, weil guck mal, wie das ausgeartet hat, da muss ich ja mehr kriegen. Und das ist sowas, was mir...
Es ist so absurd. Also das ist wirklich, das ist, also diese Diskussion hinterher, also ich, klar, die Ereignisse waren schlimm genug, diese Polizeigewalt ist wirklich... Also das ist, glaube ich, auch echt outstanding. Also ich meine, wer sich so ein bisschen mit dem Thema schon mal beschäftigt hat, weiß, dass es eben Polizeigewalt gibt auf Demonstrationen. Das ist auch ein strukturelles Problem. Ich glaube, wenn du Leute eben in diese Situation bringst, also das ist ja irgendwie im Endeffekt, ist das ja das Milgram-Experiment, das sie schon in den 60er Jahren durchgeführt haben oder 50er, weiß ich nicht mehr.
Ja, hier in Berkeley, glaube ich.
Leute in so eine, also,
das war ja hier, ich glaube, in Berkeley oder in Stanford, ich weiß es nicht.
Ja, genau, irgendwie, es war auf jeden Fall eine Uni. Egal, auf jeden Fall, also wenn du Leute in so eine autoritäre Position bringst und sie dann auch noch irgendwie sozusagen in so eine militaristische Uniform reinbringst, ja, dass die halt dann zu Grausamkeiten bereit sind und unnötige Gewalt anwenden, das ist halt einfach ein wissenschaftlicher Fakt. Und dafür brauchst du noch nicht mal ein Vollidiot sein, wie es leider ziemlich viele Bereitschaftspolizisten sind. Ja.
Also ich kenne einen Mitschüler.
Und das heißt mit anderen Worten, es gibt Polizeigewalt und es gibt unnötige Polizeigewalt und das ist ein Problem auf Demonstrationen. Und dieses Problem wurde nicht versucht entgegenzusetzen, sondern es wurde massiv versucht, befeuert durch die Rhetorik der Politiker, durch den Auftrag von Dudde, durch die Eskalationspolitik der Strategie, die sie dann angewandt haben. All das hat dazu geführt, dass eben das noch viel krasser wurde und das ist echt schlimm. Was mich aber tatsächlich wirklich echt irritiert, ist dieser Diskurs, den wir jetzt führen. Also der danach geführt wurde. Also das ist so der Olaf Scholz, der eben dann sagt irgendwie, Polizei dürfe nicht kritisiert werden. Was ist das denn für ein Quatsch, ja? Oder dass Polizeigewalt ist, das ist kein echter Begriff, das ist ein linker politischer Kampfbegriff, ja. Also es ist, es sind solche absurden Statements, ja. Oder Leute, die sagen so.
Seit wann sind denn uniformierte Menschen in der Lage dazu, überhaupt Gewalt zu verüben? Das ist ja, also, ja, es sind doch meistens Uniformierte, die Gewalt verüben.
Oder dass jeder Demonstrant jetzt irgendwie mitschuldig ist an den brennenden Autos oder so. Es gibt ja noch sozusagen in den Kommentarbereichen der Artikel gibt es dann ja noch viel schlimmere Kommentare im Sinne von,
ja.
Die müssen mal alle erschießen, warum hat die Polizei nicht auf die, also es wird sich wirklich gewünscht, so Erdoganeske, Putineske Zustände werden sich wirklich richtig hergewünscht. Und da denke ich mir so, und dann denke ich mir so, ey, geht's noch? Das ist, ist unglaublich. Also
das ist, ich stimme ja, also ich finde das auch erschreckend, dass es diese Meinung gibt und in welcher Form sie auftauchen. Aber ich finde auch, dass man nicht beliebig viel darauf geben sollte, auf diese Meinung, weil ich glaube, es sind tatsächlich Extremmeinungen. Ich kann das auch gerne gleich nochmal ein bisschen begründen. Ich hab da irgendwie eine andere Geschichte dazu, bei der das vielleicht nicht so politisch aufgeladen ist, aber es was um was Ähnliches geht. Oder zumindest ähnliche Ergebnisse. Aber ja, das ist, also der öffentliche Diskurs in dem Fall, den ich so wahrnehme, der ist katastrophal, finde ich auch. Und der ist einer Demokratie nicht würdig. Und wenn sich ein Politiker hinstellt und sagt, dass man einen Teil der Staatsgewalt einfach nicht kritisieren darf, sorry, wo sind wir denn hier? Und das ist ja auch hier, das ist ja hier jedes Mal, wenn irgendwo mal wieder ein Polizist mit schlechter Ausbildung und den niemand vorher gecheckt hat und ganz offensichtlich, also ich meine, die Polizei, der Zustand der Polizei in den USA ist ja wirklich fast durch die Bank weg katastrophal. Neulich ist ein Video aufgetaucht von jemandem, da hat jemand vergessen, seine Bodycam auszuschalten, Polizist. Und dadurch sieht man tatsächlich, wie er die Drogen versteckt, die er dann ein paar Minuten später jemand abhängt. Du siehst halt, das ist halt gang und gäbe, dass wenn die Polizei jemand erschossen hat, sie erstmal anfängt, nach Möglichkeiten sucht, das Opfer als Kriminellen darstellen zu lassen, den es ja eh zu Recht erwischt hat. Das gehört fast dazu. Neulich gab es halt diese australische, war mal eine weiße Frau, darum hat es ein bisschen mehr Aufstand gemacht. Da war eine Australierin und auch Australierin, darum hat es natürlich in Australien auch nochmal. Da wurde eine Australierin hat ein Geräusch gehört in ihrem Haus und hat die Polizei gerufen. Und als die Polizei dann irgendwann mal kam, lief sie im Bademantel auf die Polizei zu und die hat sie erschossen.
Okay.
und auch da, wenn man irgendwelche Kommentare liest, so, ja, wieso verlässt man denn auch das Haus und geht auf die Polizei zu und ignoriert die Anweisung der Polizei und bla 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 und weiß der Teufel was?
Unglaublich.
Und das ist so dieses und halt dieses und hier ist das halt auch so dieses vorherrschende Bild oder nicht vorherrschend, das nicht, aber es ist halt immer wieder gern gebrachtes Argument, wer die Polizei kritisiert, ist unpatriotisch. Und das hat, ich weiß nicht, ob die Polizei hier jemals in diesem Land in einem vernünftig funktionierenden Zustand war, aber auf jeden Fall verhindert es effizient, dass jemals die Polizei besser wird. Und jemals die Polizei gut wird. Und ich sehe, in Deutschland hat man jetzt ähnliche
Diskussionen. Ich muss ganz kurz mal.
Na toll, jetzt wo ich mit meinem Rand fertig bin und deine Gegenmeinung hören wollte.
Ja, aber ich, sieh mal, es ist ganz wichtig, dass ich diesen Rand mitbekomme.
Ja, hättest du die Podlife-App dir rasch reingemacht und hättest dann im Klo beim Pissen einfach über dein Telefon weitergehört, was ich hier rede. Menschenskinder. Ja. Und das ist sowas, was mir echt Angst macht, weil. Ach scheiße, ich hör mich gerade über Michis Kopfhörer nochmal selber. Vertraut mir, es gibt nichts beim Podcast, nichts Dümmeres, als wenn man sein eigenes Echo hört. Weil dann probiert man nämlich immer langsamer zu sprechen. Also dann probiert man nämlich die Stimme, seine eigene Stimme, die man hört, wieder einzuholen sozusagen. Dann wird man immer langsamer und muss sich explizit dagegen ankämpfen, dass man immer langsamer wird. Das macht es ein bisschen kompliziert. Und ich könnte ihn jetzt sicherlich irgendwie muten, aber ehe ich jetzt hier die ganze Aufnahme kaputt mache, lasse ich das lieber. Ja, und das ist sowas, was, also so dieses, nein, Kritik an der Polizei ist notwendig und gerade, also wirklich, dass es Chaoten gibt da draußen, das weiß ich. Und da kann man nicht irre viel dran ändern. Also vielleicht könnte man was ändern, aber es ist eine andere Diskussion. Muss man auf jeden Fall darüber diskutieren. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad wird es sie immer geben. Aber ich sehe es als Aufgabe der Polizei, mit Chaoten umzugehen. Und da sage ich nicht mit der vollen Härte des Gesetzes, sondern da sage ich mit einer, ich weiß nicht, wieso das überhaupt, mit einer angemessenen, mit einer gewaltverhindernden Situation. Das heißt natürlich nicht, dass man sie erschießt. Aber wenn man Tricks, psychologische Tricks anwenden kann, Nudging, wir hatten das Thema ja hier schon öfters mal, dass sozusagen da die Luft ein bisschen rausnimmt aus so einer eskalierenden Situation, dann sollte man die auch anwenden. Und das sehe ich bei dieser Polizeiführung, soweit ich weiß, überhaupt nicht. Nicht in der Rhetorik, nicht in der Handlung, in nichts. Sie haben, also ich sage nicht, dass sie diese, ich probiere es mal positiv formulieren. Wenn man als Polizei wollte, dass es zur Ausschreitung kommt, dann hätte man exakt so handeln müssen, wie sie gehandelt haben. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, der da bleibt. Und das macht das Ganze halt so furchtbar kompliziert. Und ja, natürlich muss da Kritik an der Polizei erlaubt sein. Wie soll das denn sonst funktionieren? Will man warten, bis der Dude irgendwann mal jemanden tatsächlich erschießt? Oder wie oft muss man denn noch beweisen, dass man nichts auf der Kanne hat? Diese ganze Diskussion, die finde ich da. Aber ich erzähle jetzt mal eine andere Geschichte dazu. Also es ist jetzt.
Aber warte mal, soll ich nicht mal ganz kurz meinen Blogpost?
Na gut, mach mal erstmal deinen Blogpost.
Okay, weil der passt jetzt gerade in so ein Thema gut rein.
Ja.
Also ich habe mich dann relativ spät, also erst ich glaube Anfang der Woche, habe ich dann doch noch am Sonntag, glaube ich, habe ich das genau. Am Sonntag habe ich doch noch was über Hamburg auch geschrieben. Und für mich ist sozusagen im Nachklapp immer noch so das Verstörendste tatsächlich diese Diskussion. Und es gab auch schon einige Leute, die das entsprechend angemerkt haben, also Sascha Lobo zum Beispiel oder Leo Fischer. Und Leo Fischer macht einen interessanten Punkt und sagt halt, ich zitiere ihn mal, ich weiß nicht, wie Sie es halten, aber ich merke mir solche Leute, gerade solche, die von anderer von unserer als der freiesten aller Gesellschaften schwafeln, die aber in wütenden Apologeten der Staatsgewalt verwandeln, sobald sie das Gefühl haben, dass nur noch Ausnahmezustand vor der Tür steht. Diese Leute sind zu nichts zu gebrauchen. Ihre Liberalität, ihre Bürgerlichkeit, ihr Konservatismus ist nichts wert, wenn er unter der geringsten Erschütterung zusammenbricht. Ihre Liebe zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung reicht nur für den Alltag. Und ich fand das interessant, weil er so einen Gedanken ausspricht. Er macht diesen Bezug auch explizit zu Erdogan und zu dem, was gerade in Polen passiert und in Ungarn und so weiter und so fort. Also das heißt also, dass irgendwie der Autoratismus im Endeffekt so on the rise ist und es so in seinem Narrativ halt sozusagen vorauseilender Gehorsam gegenüber dieser Art von autoritären Herrschaft dann jetzt sozusagen greift. Ich habe das versucht, einen ähnlichen Gedanken oder einen anknüpfenden Gedanken daran zu machen, dass ich sage, okay, was wir sehen, und darüber reden wir eigentlich auch schon seit einiger Zeit, ist eben dieser aufsteigende diese aufsteigende Lust am Autoritären, ja, nenne ich es. Also die Lust am Autoritären, die Lust an immer mehr faschistoiden Strömungen und so weiter und so fort. Und ich nenne es jetzt einfach mal, ich habe es in diesem Blogpost der Einfachheit halber den sogenannten Fascho-Drive genannt. Und interessanterweise war es halt so, dass in Deutschland, also auch gerade so von internationalen Kommentatoren immer gesagt wurde, in Deutschland ist das anscheinend irgendwie so eine Ausnahme. Mhm. Also wir haben irgendwie die AfD, war zeitweise auf 20%, aber selbst das war ja noch eigentlich relativ harmlos gegenüber dem, was im europäischen Ausland oder in den USA oder so weiter und so fort dort an Strömung unterwegs war, prozentual. Und jetzt ist sogar sind die jetzt wieder runter auf einstellig, ne? Also 7% ist, glaube ich, die letzte Umfrage wieder gewesen. Also es gibt halt sozusagen das Narrativ, in Deutschland irgendwie greift diese Form nicht. Mhm. Und ich glaube, und ich erkläre mir das jetzt so, dass sich dass das durchaus damit zu tun hat, dass wir eben diese entsprechende Geschichte haben, mit den zwei Weltkriegen und vor allem mit dem Dritten Reich, dass hier doch durchaus eine gewisse Vorsicht herrscht. Mhm. Ja. Weswegen es aber nicht heißt, dass diesen Fascho-Drive nicht gibt, sondern dass er sich nur, dass die Ansprüche daran, sich zu tarnen, sehr viel höher ist. Und wenn man sich anschaut, wie viel Energie die AfD zum Beispiel schon darauf verwendet hat, als besonders bürgerlich herüberzukommen, ja, als eine besonders bürgerliche Alternative, mhm, ne, irgendwie herüberzukommen, dann merkt man das auch. Also die AfD hat genau versucht, diese Karte zu spielen und auch relativ erfolgreich zeitweise
sie
gespielt.
Sie kam ja auch aus diesem Bereich und und kam dem Feuer erst zu nahe, als sie sich dann zu weit nach rechts bewegt. Sie war ja am Anfang diese Professoren in Anführungsstrichen Partei und eurokritisch, mhm, und sowas. Das war ja am Anfang, war das ja alles so, naja, eine FDP für Reaktionäre, sage ich jetzt mal, oder für noch, ja, und ja, ja, okay, erzähl weiter.
So. Genau, es gab dann auch diverse Rechtsrucks und so weiter und so fort, aber im Endeffekt, der Erfolgsgarant der AfD war halt definitiv dieses bürgerliche Image, mhm, das sie halt versucht haben auch zu etablieren und das auch teilweise geschafft haben. Und also meine persönliche These ist, dass Björn Höcke es dann am Ende versaut hat mit seinen Reden, die dann doch zu sehr an den Geschichtsunterricht erinnerten, sodass dann halt sich die Leute, die AfD-Sympathisanten oder viele der AfD-Sympathisanten sich dann doch irgendwie ertappt gefühlt haben, oh, das ist jetzt ja doch irgendwie nicht, das ist ja das, was womit ich nicht assoziiert werden möchte. Mhm. Und der Punkt ist, dass ich glaube, dass die Hamburg-Ereignisse jetzt aber halt eben so ein bisschen in dieses Vakuum stoßen, das die AfD hinterlassen hat, nachdem sie so in sich zusammengefallen ist. Mhm. Also nicht, dass die Leute, die jetzt, also ich glaube schon, dass es gibt eine große Schnittmenge zwischen den Leuten, die vorher so AfD-nah waren, die jetzt halt sagen so, die Polizei und so weiter und so fort und die jetzt gegen die Linken hetzen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es geht darüber hinaus. Ich glaube auch, dass eine ganze Menge Leute, die kritisch gegenüber der AfD waren, ja, aber trotzdem irgendwie auch diesen Fascho-Drive in sich spüren, jetzt irgendwie in der Linken seit Hamburg so das legitime Ziel sehen. Und es gibt gute Gründe dafür, warum die Linke ein sehr, sehr gutes Ziel ist für diesen Fascho-Drive. Und die habe ich halt eben aufgezählt.
Ja.
Und einer davon ist halt, dass
eben ich finde Fascho-Drive ein scheiß Wort.
Okay, gut. Ja.
Weil er ist so eine geile Angriffsprojektionsfläche und er zerstört das, was du sagen willst.
Na gut, also was ich meine mit Fascho-Drive ist nicht, dass jeder, der den Fascho-Drive hat, automatisch ein Fascho ist, mhm, ja, sondern Drive kann man ja auch im Deutschen übersetzen mit Trieb. Ja?
Ja, ja, klar.
Das ist sozusagen so eine Form von, so ein Teil von der Persönlichkeit ist, die sehr ansprechbar ist für diese Art von Lust am Totalitären, so, ja. Mhm. Und das heißt, nicht jeder, der diesen Fascho-Drive in sich verspürt oder ihn vielleicht auch sogar auslässt, ist jetzt sofort ein Fascho oder so. Das ist nicht das, was ich meine, sondern.
Darum finde ich den Begriff so scheiße, weil er genau diese Assoziation weckt.
Ja, okay. Genau, deswegen wollte ich es nochmal klären.
Ja.
Egal, auf jeden Fall, was auf jeden Fall, die Linke so gut macht, ist halt natürlich einerseits, dass halt die AfD und auch Pegida und solche Sachen, die waren ja immer so ein bisschen gegen das System. Ja, mhm. Es war so, wir haben das System Merkel mit den Massenmedien, ja, und so alles in eine große Suppe und die können wir, das ist so ein bisschen so verschwörungstheoretisch, stecken alle unter einer Decke und wir sind jetzt der legitime Protest und so weiter und so fort. Und das ist halt jetzt genau, in diesem Fall jetzt genau andersrum. Ja, plötzlich hast du die Outgroup ist plötzlich nicht mehr der Mainstream und sozusagen der Staat und seine Institutionen, sondern der Outgroup ist halt tatsächlich sozusagen die fringige Left, diese Linksradikalen, die da jetzt irgendwie den Kapitalismus abschaffen wollen und die Autos anzünden. Das heißt also mit anderen Worten, es ist echt extrem viel gefahrloser, sich gegen die zu wenden. Es ist halt eben auch von seiner ganzen Signaling her sehr viel bürgerlicher, weil die Bürgerlichkeit ist immer schon assoziiert gewesen mit dem Staatswesen. Ne? Also das war schon immer eine nahe Verbindung, das war immer schon eine Identifikation mit dem System. So, und deswegen passt es, wenn man eine bürgerliche Fassade aufrechterhalten will, passt das perfekt. Und das Zweite ist, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt war in dieser ganzen Debatte um die AfD und so weiter und so fort und Pegida, dass halt tatsächlich auch dort in dieser Debatte halt Bürgerlichkeit neu verhandelt wurde. Und ich glaube, dass nochmal viel stärker, als das vorher der Fall war, es auch ein Tabu wieder verstärkt wurde gegen Rassismus, was erstmal eine gute Sache ist. Ja? Also wurde halt klar gemacht, also es gab viele liberale Bürgerliche, die dann halt klar gemacht haben, Rassismus geht gar nicht und wer hier Rassismus ist, überschreitet die rote Linie und deswegen geht die AfD nicht und so. Und das heißt also mit anderen Worten, mit der Austreibung der AfD ist halt tatsächlich auch wieder ein Tabu verstärkt worden gegenüber Rassismus in dem Selbstverständnis des Bürgerlichen und dementsprechend ist es aber auch eben entsprechend unkritisch, sich jetzt gegen die Linken zu wenden und umso härter gegen die Linken zu wenden, weil sie damit nicht in Rassismusverdacht, weil damit niemand ins Rassismusverdacht fällt. Und der dritte Punkt, Und der dritte Punkt ist, dass es eigentlich auch sehr bequem ist in dem Sinne, dass man sich politisch gar nicht damit so viel verortet. Also wenn du dich hinstellst und sagst, diese Linksextremisten, die gehören alle hinter Gittern, ja, dann hast du noch nicht irgendwie gesagt, wofür du bist. Du hast einfach nur gesagt, wogegen du bist. Im Gegensatz zur AfD oder zu Pegida musst du jetzt nicht irgendwie ein ganzes Programm an Forderungen oder sowas unterschreiben, sondern kannst eigentlich in dem Narrativ verbleiben, dass du ja die politische Mitte bist und nur gegen die Extremen auf der Linken genauso wie auf der Rechten, ja, irgendwie sozusagen versuchst, den Staat generieren. Das heißt also, du kannst dich sozusagen, kannst ein unpolitisches Selbstbild von dir behalten. Du musst dich nicht irgendwie einem Programm umschreiben und kannst sogar von dir selber sagen, deine Forderung danach, dass die Linken zu erschießen, wäre eine unpolitische. Ja, also das sind so die drei wesentlichen Gründe, warum das so gut funktioniert und warum, glaube ich, auch halt wirklich die letzten, also sogar linksliberal sich wähnende Normalos irgendwie plötzlich so mit totalitären Forderungen plötzlich daherkommen.
Na, ich glaube, was auch ein wesentlicher Punkt ist, ist halt, du kannst halt also den Status quo weiter verteidigen. Also in dem Fall sind das jetzt sozusagen, in Hamburg waren es jetzt die vernehmlich Linken, was ich nach wie vor, ich find irre, mit welcher Vehemenz darauf rumgeritten wird, weil Globalisierungsgegner ist jetzt schon lange kein exklusiv linkes Thema mehr, sondern auch durchaus ein rechtes Thema. Den Staat in Frage stellen ist, wie du richtig sagst, schon lange kein rein linkes Thema mehr, sondern auch durchaus ein rechtes Thema.
Mhm, ja.
Und all diese Sachen. Also da hätte eine irgendwie, ich könnte mir unter diesen Demonstranten, ja, ich könnte mir da irgendwelche linken Autonomen vorstellen, ich kann mir da aber auch genauso gut hier Identitäre vorstellen oder halt irgendwelche knallharten
Rechten. Das ist belegt, dass die da waren.
Eben,
das
aber es sprechen trotzdem immer nur alle von den linken Chaoten. Und das ist, das finde ich tatsächlich ein bisschen so, das Ding ist, glaube ich, dass halt mit der AfD, warum damit halt so, weil die halt den Status quo in Frage gestellt haben und man ist ja Teil des Status Quos und so, insofern hat man damit Probleme, sich damit zu identifizieren. Jetzt sind es aber wieder mal auf der anderen Seite, zumindest theoretisch, die den Status quo in Frage stellen und man selber ist ja Teil des Status quo, also darf man damit extremer Vehemenz jetzt sozusagen draufhauen. Das ist das eine. Und zum Zweiten hatte ich das Gefühl, dass es gerade in dieser ganzen Diskussion geradezu ein Aufatmen gab, dass man endlich mal wieder weiß, wo der Feind eigentlich steht. weil man war ja immer so ein bisschen, so ein bisschen recht und so, und dann kommen plötzlich die Rechten von der Gans. Muss man sich um die etwas wirklich Sorgen machen? So diese Standardrepertoire, das so von wegen, ja, wir müssen ja, man muss, man darf auch auf dem linken Auge nicht blind sein, was ja immer die CDU und die CSU immer sofort rausholt und sowas, was ja in den letzten Jahren, eigentlich immer noch, aber egal, immer so, Moment mal, es geben wesentlich mehr Gewalttaten von rechts. Wir haben quasi keine linke Gewalt, wir haben nichts, und plötzlich hat man endlich mal wieder so ein richtig plakatives Beispiel dafür. Und es ist, sorry, das ist vielleicht jetzt meine Verschwörungstheorie, aber das ist geliefert worden von einem Polizeichef, der von einem Rechtspopulisten ins Amt gebracht worden ist.
Warte mal, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Es gab da, ich habe das selber nicht recherchiert, aber es gab da widersprüchliche Stimmen, dass der Dudde, also du meinst es, Dudde wäre von Schill.
Der ist von Schill, ich glaube, er ist nicht gleich in diese Position, aber er ist von Schill reingeholt worden. Er hat auch unter den anderen Karriere gemacht. Also es ist ja nicht so, dass das die anderen jetzt, die seitdem kamen, und das Schill ist ja nun schon einige Zeit her. Das ist ja schon, also natürlich ist es die aktuelle Politik, die diesen Typen zu verantworten hat. Und aber ich finde, Also
bei einer Zeit steht, seine Gegner halten Dudde für einen Ziehsohn des früheren Innensenators Ronald Schill. Ja.
Und ja, kann man, meinetwegen, muss man mich jetzt auch nicht so, also so extrem, auf jeden Fall ist es einer, der halt sehr für Law and Order steht, ganz offensichtlich, sagen wir es mal so, ich glaube, das ist unstrittig, und er hat halt seine Law and Order Strategie gefahren und die ist gegen die Wand gefahren, aber dieses gegen die Wand fahren war, hätte sie funktioniert, wäre es für ihn nicht so gut ausgegangen wie jetzt, wo sie offensichtlich nicht funktioniert hat. Das finde ich immer wieder irre an solchen Diskussionen, dass man so dieses, dass man, ja, aber es hat doch nicht funktioniert. Es hat doch nicht funktioniert. Ja. Mehr Polizeigewalt hat doch nicht funktioniert. Wieso glaubt ihr denn, dass noch mehr Polizeigewalt jetzt hilft? Und, aber jetzt will ich mal dieses Charlie-Thema. Also, weil ich glaube nämlich, dass das auch so ein bisschen vielleicht da mit reinspielt in diese ganze Situation. Also das gibt, wir haben jetzt sicherlich einige mitgekriegt, es gibt in Großbritannien, gibt es ein Kind, ich weiß nicht, ob es noch lebt, Charlie heißt das ist mit einem Gendefekt auf die Welt gekommen, der dazu führt, dass sein Körper seine eigenen Organe zerstört. Irgendwie, ich habe mich auch nicht genau reingelesen, dieses Kind war dem Tode geweiht, es ist absolut klar, dass es sterben wird, war in einem Krankenhaus in Großbritannien, wo es quasi gepflegt worden ist, und das Krankenhaus hat jetzt irgendwann gesagt, okay, wir müssen jetzt, es ist nicht mehr zu verantworten, das Kind leidet, hat starke Schmerzen, es wird seines Lebens nicht mehr froh, wir werden es nicht mehr künstlich am Leben erhalten, wir werden die Maschinen abschalten und das Kind sterben lassen. Und die Eltern des Kindes haben sich mit aller Vehemenz dagegen gewehrt, wie ich es vom ganzen Herzen verstehen kann, haben dagegen geklagt, haben nicht gewonnen. Es gab zwischendurch irgendwie so Geschichten darüber, dass es eine potenzielle experimentelle Behandlung in New York geben könnte, wo sie auch das Geld für eingesammelt haben. Also sie haben da echt viel Energie reingesteckt, echt viel Arbeit reingesteckt, wo sie irgendwie 2 Millionen an Spendengelder eingesammelt hatten oder sowas in der Richtung. Also sehr, sehr viel Geld. Und der Arzt, der diese experimentelle Therapie angewandt hätte, hat nie behauptet, dass das Kind jemals wieder gesund wird. Er hat geschätzt, wenn ich das richtig habe, irgendwo mal gelesen, die Wahrscheinlichkeit, dass es ihm kurzzeitig besser geht, auf etwa 10%. So, also das ist das Beste, was man hätte bei dieser, dass dem Kind für Wochen höchstens etwas besser geht, aber niemand, auch dieser Arzt hat nicht bestritten, dass dieses Kind niemals gesund wird, dass dieses Kind sehr bald sterben wird, dass dieses Kind nicht leben wird. Und das ist jetzt diese ganze Geschichte. Und dann hat das Krankenhaus gesagt, nee, dem können wir ethisch nicht zustimmen, dieses Kind jetzt irgendwie noch länger zu behandeln und nach Amerika zu fliegen und weiß der Teufel was, weil es leidet und es hat Schmerzen und darum wollen wir diese Maschine ab. Die Eltern haben dagegen geklagt, die Eltern haben verloren, es gab ein langes Hin und Her in den Medien und das Ganze wurde halt auch relativ öffentlich ausgetragen. Und Und dann gibt es halt Leute, die offensichtlich das lesen, und die Leute werden dann natürlich sehr emotional und sehr, was weiß ich was. Und dann gibt es Leute, die offensichtlich sagen, okay, ich glaube, es würde die Situation jetzt maßgeblich entschärfen, wenn ich mal Morddrohungen an das Krankenhaus schicke. An Mitarbeiter des Krankenhauses.
Das klingt sinnvoll, ja.
Ja, das klingt, ist immer sinnvoll. Morddrohungen sind immer, wird viel zu selten angewandt. Ein Mittel.
Auf jeden Fall. Praktisch.
Es löst jedes Problem. Löst jedes Problem.
Ja.
Das ist, kannst du alles mit. Egal. Natürlich nicht. Das ist was mich ein bisschen ratlos, also so was ich ein ganz interessantes Phänomen finde oder ein bisschen ratlos dastehen lässt, weil ich habe was eines meiner Lebenstheorien ist es sozusagen, dass was soll Technologie ermöglichen? Was können wir machen, um die Welt zu verbessern sozusagen? TM. Und ich glaube, was ein ganz wichtiges Mittel ist Empathie steigern. Da habe ich auch mal mit einem Kollegen lange drüber diskutiert, dass wir sozusagen Mittel schaffen, um die Empathie der Menschen zu steigern. Und Social Media im Idealfall ist genau dazu in der Lage, nämlich, dass es dir Menschen nahe bringt, die sehr, sehr weit weg bringt, einen Einblick in ihr Leben, und dadurch steigerst du Empathie. Und wir haben diese Werkzeuge schon vorher. Wir haben Romane, die es dir ermöglichen, dich in ein anderes Leben hinein zu versetzen und mitzufühlen mit einer Person, mit der dich ansonsten nichts verbindet oder nicht viel verbindet. Es gibt Filme, die das genau das machen, die dich halt empathisch verbinden mit einem anderen Menschen. Und ich glaube, dass wir da durchaus noch neue, und wie gesagt, Social Media in seiner idealen Form kann das genauso. Aber das Problem ist ja nicht in dem Fall, dass es zu wenig Empathie gibt, sondern es ist ja, die Menschen sind ja mit diesem Kind sehr, sehr empathisch offensichtlich und wollen dieses Kind und wollen nicht, dass dieses Kind leiden muss. Und wollen
Empathie, das ist, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die Morddrohungen basieren auf dieser Empathie.
Genau, genau. Wenn sie nicht so empathisch wären, würde es keine Morddrohungen geben. Und obwohl das in dieser Situation eigentlich, in der jede Seite, niemand hat ein Interesse daran, dass dieses Kind stirbt, jede Seite möchte, dass dieses Kind am Leben bleiben könnte, wenn es denn ginge. Und aber trotzdem ist offensichtlich in dieser komplizierten Gemengelage, setzen sich einige Leute nicht hin. Ich sage ja nicht, es sind ja bei weitem nicht alle, die meisten sogar sagen sich, oh mein Gott, das ist eine traurige Geschichte, die Welt ist manchmal einfach scheiße. Und armes Kind. Aber es gibt auch viele andere Kinder, die jeden Tag sterben, über die wir nicht in der Zeitung lesen. Aber das macht es für dieses Kind nicht besser. Dieses Kind ist so, tut mir herzlich leid. Aber es gibt offensichtlich Leute, die sich damit nicht abfinden können, sondern die sich halt hinsetzen und sagen, es muss in dieser Situation einen Schuldigen geben. Und für diese Menschen ist halt der Schuldige das Krankenhaus. Wüste Verschwörungstheorien, warum die jetzt unbedingt wollen, dass dieses Kind stirbt und ihm seine sichere Heilung verwehren wollen, um von ihrer eigenen Inkompetenz abzulenken. Und was dann wiederum dazu führt, dass diese Leute Morddrohungen bekommen. Und insofern, also das ist...
Ich muss ja sagen, das Internet hat es geschafft, also das ist so einer der großen Achievements des Internets, dass heutzutage jeder Mensch auf dieser Welt, jedem anderen Menschen auf dieser Welt eine Morddrohung schicken kann.
Schade, dass Morddrohungen nicht urheberrechtlich geschützt sind. Ansonsten könnte man die alle abmahnen. Weil offensichtlich das einzige Recht, was im Netz wirklich gut durchsetzbar ist, scheint Urheberrecht zu sein. Und ja, das hat es definitiv ermöglicht. Und das hat es auch ermöglicht unter bei Social-Media-Kommentaren. Es hat halt auch ermöglicht, dass unter Artikeln von Zeitungen kann jeder kommentieren. Und die Wahrscheinlichkeit, je dümmer du bist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du kommentierst. Und je dümmer du im
aktuellen... Das ist jetzt sogar schon bei meinem Blog so. Ich hab jetzt wirklich die Kommentare wieder ausgeschaltet. Es war nicht mehr... Also jetzt gerade zu meinem Artikel, es war nicht mehr zu erhalten. Es ist so... dumm, quatschige Vollidioten, das ist unfassbar. Es macht keinen Sinn mehr, man kann keine öffentlichen Kommentare mehr offen haben. Wir sind beyond that.
Ja. Ist einfach, Zensur, ist einfach Zensur so. Machst du da. Zensur ist das.
Ja,
Leuten verbietest, nicht unter deinem Blogbeitrag ihre Meinung ungefiltert zu veröffentlichen, dann ist das Zensur.
Ja, mindestens.
Und
es ist wirklich, es ist nicht so auszuhalten. Es ist so dumm. Es ist so dumm, was da. Ja.
Kommentare sind eine Race to the Bottom, was die Dummheit angeht. Das ist halt je unreflektierter deine Meinung ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sie veröffentlichen wirst. Und in einem Kommentar. Also je leichter du dich triggern lässt durch sowas, je schwarz-weißer das Problem für dich ist, je outrageder du bist oder je involvierter und so weiter. Ich sag jetzt nicht, dass das dumme Menschen sind. Ich glaube, wir sind alle dumme Menschen in verschiedenen Situationen. Dunning-Kruger betrifft nicht dich nicht, sondern es betrifft uns alle in bestimmten Situationen und uns alle hoffentlich nicht in bestimmten Situationen. Und ich glaube, so ähnlich ist das, wenn man halt irgendwo irgendwas liest, was man jetzt so outrage, also manchmal ist es auch so outrageous, klar, dann ist es auch berechtigt und sowas. Das heißt ja nicht, dass jeder Aufschrei unberechtigt ist, und vielleicht ist das auch eine gute Sache. Sascha hat ja da einen ganz schönen Artikel dazu geschrieben bei Spiegel Online, dass ja sozusagen dieser Aufschrei ist ja auch Beginn von vielleicht einer Meinung und sowas und einer Entwicklung und Zivilisation. Aber ich glaube, man sollte auf diese Kommentare, also wenn ich da irgendwie unter so einem BBC-Artikel unten drunter lese von jemandem, die BBC soll, lasst Charlie doch einfach leben. Ja, du hast offensichtlich nicht mal die Überschrift gelesen. Und, ja. Und das ist halt,
warum wollt ihr ihn töten?
Und die Wahrscheinlichkeit, ich glaube, das haben wir auch schon mal drüber geredet, die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Artikel kommentierst, sinkt signifikant, je länger du diesen Artikel liest. Also wenn du jemand, der einen Artikel durchliest, kommentiert wahrscheinlich nur in 10% aller Fälle oder nur ein Bruchteil der Fälle von jemandem, der nur die Überschrift gelesen hat. Oder vielleicht nicht mal, nur Satzzeichen aus der Überschrift. Oh, Hillary. Oh.
Aber was das interessiert, das erinnert mich an ein Buch, das ich wieder gerade lese.
Okay.
Michael. Es kommt wieder die übliche, nee, Michael liest ein Buch.
Ja, ist doch gut.
Sektion.
Ja. Magst du liest
kein Buch? Ist wirklich ein Buch, das mich auch gerade wieder echt ein bisschen flasht. Joshua Green ist der Autor. Moral Tribes, Emotion, Reason and the Gap Between Us and Them. Mhm. Und das ist sehr, sehr spannend, weil er stellt die These auf, also erstmal sozusagen eine initiale These, dass wir Menschen das Soziale oder unsere soziale Kompatibilität beziehungsweise unseren Hang zu Kooperation, wie er es nennt, ja, dass wir den mehr oder weniger angeboren haben. Wir sind per se von unserer Geburt an soziale Wesen. Mhm. Und dafür gibt es wirklich massenweise Evidenz in psychologischen Studien, die er dort auch schön zitiert. Und das ist erstmal, finde ich, erstmal überhaupt so einer der Punkte, die schon mal interessant sind. Weil ich meine, es gibt natürlich dieses Homo economicus Idee so aus der Ökonomie, dass der Mensch halt sozusagen so ein völlig auf Eigennutz getrimmtes Wesen sei oder zumindest angenommen wird in dieser Theorie. Und in diesem Sinne funktioniert er auch gar nicht in der Gemeinschaft. Dann kommt eben diese Idee der Tragedy of the Commons. Das ist ja so eine der wesentlichen Thesen, warum, sag ich mal, gemeinschaftliches, kommunistisches, sag ich mal, Zusammenleben nicht funktioniert. Dass halt eben sozusagen der Eigennutz der Einzelnen verhindert, dass das Gemeingüter effizient genutzt werden können oder nachhaltig genutzt werden können. Ne? Das ist so diese Tragedy of the Commons, eine ganz wesentliche Grundthese. Das war ja diese Ostrom, die hat ja damals einen Nobelpreis dafür gekriegt, dass sie gezeigt hat, Moment mal, Commons gibt es in der Realität und sie funktionieren in der Realität und zwar ziemlich gut. Und hat das eben aufgezeigt. Und im Endeffekt von dieser Erkenntnis oder auf diesem Stand eigentlich beginnt dieser Joshua Green und sagt so, hey, Moment mal, Menschen sind nicht egoistisch per se, sondern sie sind sogar angeboren altruistisch, nicht altruistisch in dem Sinne, dass sie halt sozusagen immer nur ihr eigenes Wohl unter das der Gruppe stellen, aber dass sie das Gruppenwohl immer im Blick haben. Und das ist die Essenz von Moral, sagt er. Die Essenz von Moral ist, sind unsere im Endeffekt angeborenen emotionalen Reaktionen auf solche Situationen. Es gibt halt verschiedene experimentelle Studien, die es dazu gibt, ne? Also wo halt Leute in bestimmte Situationen gesetzt werden, wo sie zum Beispiel einer bestimmten Gerechtigkeitsempfindung ausgesetzt werden. Ne? Ja. Irgendwie, es gibt dieses Beispiel, du kriegst halt irgendwie Geld, ja, und sollst es halt mit einem anderen, einem Peer irgendwie teilen. Und wenn du sozusagen du kannst im Endeffekt bestimmen, wie viel von dem Geld du dem anderen gibst, ja, und der andere darf aber ablehnen. Also er kann halt sozusagen entweder das Geld nehmen oder kann es ablehnen. Mhm. Und wenn er es ablehnt, dann kriegt ihr beide gar kein Geld. Mhm. Ja? Also wenn er dein Angebot ablehnt, dann kriegt ihr gar kein Geld. So ein ganz, ganz berühmtes, bekanntes Experiment. Und da zeigt sich zum Beispiel, dass Menschen wirklich dazu neigen, zu sagen, okay, also wenn du mir jetzt irgendwie nur 20% von dem Geld gibst, was du jetzt gerade bekommen hast, ja,
dann bestrafe ich lieber.
Dann lass es stecken, so, ja. Mhm. Und rein Homo economicus, ja, der würde ganz klar sagen, so, nee, hier gib mir 20%.
Das ist halt besser als 0%.
Genau, das ist 20% ist besser als nichts, ne? Also, es ist halt irgendwie ganz, ganz klarer Fall, ja. Mhm. Also, aber nein, wir haben ein moralisches Empfinden, mhm, und dieses moralische Empfinden ist in gewisser Hinsicht angeboren.
Und wollen den Bösen bestraft sehen. Das ist ja
wir wollen den Bösen und vor allem den Egoistischen, wir wollen den Egoistischen bestraft sehen. Mhm. Ja, es ist wirklich so, das ist tief in uns drin. Und das heißt mit anderen Worten, wir sind moralische Wesen und diese Moral ist ganz, ganz wesentlich für unser Outcome. So, das ist erstmal die eine Sache, die ist vielleicht gar nicht so neu für den einen oder anderen. Ja? Das Interessante ist jetzt, dass er sagt, diese Form von Moral ist nicht eine allgemeine Moral, sondern sie ist immer auf, es ist eine, sie bestimmt die Beziehung zwischen mir, dem Individuum und der Gruppe. Mhm. Und die Gruppe und diese Beziehung ist sozusagen determiniert durch diese Empfindung. Mhm. Wo diese Empfindung aber aufhört, beziehungsweise wo sie ins Gegenteil verkehrt wird, ist, wenn es darum geht, meine Gruppe versus die Fremdgruppe. Ja. Mhm. In-Group versus Out-Group. Da kehrt sich nämlich genau diese Moralität komplett um. Und da gibt es entsprechend ebenfalls Studien, dass halt nicht nur nicht eine Empathie und eine Moralität sozusagen Individuum zur abstrakten Fremdgruppe existiert, also diese Empathie und diese Moralität, die existiert dort einfach nicht, sondern im Gegenteil, dieselben Mechanismen, die dich sozusagen sozial kompatibel zu deiner Gruppe machen, heizen deinen Hass auf die andere Gruppe an.
Okay.
Also das heißt, im Endeffekt bedeutet das, wir sind gruppenfähig, aber wir sind halt tribal gruppenfähig. Mhm. Also wir sind sozusagen immer auf so ein Stammesding, auf so ein Eigengruppending festgenagelt. Und dieses Eigengruppending, dieselben Traits, dieselben Veranlagungen, die uns diesen Eigengruppending irgendwie kompatibel machen, aus denen folgert dann halt gleichzeitig eine Unversöhnlichkeit und eine Anti-Empathie gegenüber der Fremdgruppe. Jetzt ist die Fremdgruppe nicht irgendwie definiert. Ja? Also die Fremdgruppe kann eigentlich jeder sein. Je nachdem, wie du dich sozusagen in deiner Eigengruppe definierst, das ist relativ arbiträr. Du kannst halt sagen, irgendwie, ne, Borussia Dortmund versus Schalke halt. So, ja? Irgendwie so. Ja? Oder das eine Dorf gegen das andere Dorf, ja, oder eben halt tatsächlich irgendwie, wir Bio-Deutschen gegen die Flüchtlinge, ne?
Oder auch sowas wie wir, die schon im Zugabteil saßen, versus der noch einen Platz drinne haben will.
Genau, es ist komplett arbiträr, ja, aber wir sind halt darauf gepolt, sozusagen immer uns in einer Gruppe zu definieren in Kontrast zu einer anderen Gruppe. Mhm. Also eine In-Group versus eine Out-Group. Das ist unser tribales Erbe, das wir sozusagen drin haben. Und interessanterweise ist halt sozusagen das, was uns fähig macht, irgendwie in einer Gruppe zu arbeiten, genau das gleiche. Und das ist im Endeffekt, und deswegen das Buch schrammt halt immer sozusagen interessanterweise immer an so einer Positionierung vorbei, wo er halt sozusagen diese Sachen beschreibt, aber immer betonen muss, das heißt jetzt aber nicht, dass das gut ist, ja? Mhm. Sondern er sagt halt so, nee, das ist erstmal so und das ist erstmal irgendwie wertfrei zu behandeln, weil wir sehen gleich noch, dass das auch irgendwie so seine negativen Effekte hat, ja? Und im Endeffekt sagt er, das Projekt, das wir jetzt eigentlich, versuchen müssen umzusetzen, ist über dieses tribale Ding hinauszugehen und irgendwie sozusagen die Harmonisierung von Fremdgruppen untereinander hinzubekommen. Das ist das Große, das ist die Aufgabe der Welt, des Weltfriedens, ja, sag ich mal. Und das fand ich halt, das ist sehr, sehr spannend, das ist sehr, sehr anregend, weil es einem so ein bisschen so diese Kategorien vermischt, ja. Es gibt halt viele Leute, die sagen so, guck mal, der Mensch ist doch ein netter Mensch. Der Mensch ist doch gut. Guck mal, wie gut er hier mit den Leuten zusammenarbeiten kann, wie gut er kooperieren kann. Der Mensch ist doch ein soziales Wesen. Warum ist dann der Weltfrieden nicht möglich? Ja? Mhm. Und das ist halt einfach, das verkennt halt, dass das eben nicht dieselben Eigenschaften ist, die du brauchst für den Weltfrieden. Im Gegenteil. Wahrscheinlich brauchst du weniger von den Eigenschaften, die du sozusagen in der Harmonie in der Gruppe siehst, ja,
ja,
um den Weltfrieden hinzukriegen. Und das ist halt das Paradox an der ganzen Geschichte. Und ich glaube, und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken.
Das ist sowas Ähnliches, ist mir auch schon aufgefallen. Und zwar ist mir, ich habe ja irgendwie einen Artikel darüber gelesen, den hast du wahrscheinlich auch gelesen, ich weiß leider nicht von wem. Ich glaube, er war in der Zeit von jemandem, der anderthalb Jahre lang ein quasi rechtsradikales Profil oder ein Wutbürgerprofil gepflegt hat. Der hat halt ist auf Facebook gegangen und hat halt ein Profil sich so zusammengestellt, wie man glauben würde, dass das ein Pegida oder AfD-Anhänger machen würde. Und ist halt, ich fand, dafür, dass er das anderthalb Jahre gemacht hat, fand ich den Artikel ehrlich gesagt relativ dünn leider. Aber was so eine wichtige Komponente für mich dabei war halt, dass er geschrieben hat, dass er halt in dem Moment, in dem er einmal die AfD geliked hat, hat er so viele Freundschaftsanfragen von irgendwelchen anderen Leuten bekommen, die auch irgendwie AfD toll finden und sowas. Und die hat er dann immer alle brav angenommen. Teilweise hat er dann selber ein paar Freundschaftsanfragen gestellt, die mit Begeisterung angenommen worden sind. Und er hat das Ganze wohl als sozusagen als Vergleichsstudie nochmal gemacht, hat halt ein linkeres Profil angelegt und hat das Gleiche damit probiert und hat halt keinerlei Freundschaftsanfragen bekommen auf der einen Seite und zum anderen, wenn er welche an andere Leute gestellt hat, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass die beantwortet werden, auch, also die sind alle im Sande verlaufen, nichts davon, niemand hat davon geantwortet, weil kenne ich nicht, warum soll ich denn mit dem befreundet sein? Und das hat so für mich so ein bisschen so, das ist halt, diese Rechte, die ist halt in sich, ist sie dann halt doch extrem, also sie so, ey, du bist einer von uns und dann bist du auch einer von uns, dann bist du mit uns befreundet und bla 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 und so halt, hat dann so ein extremes auch Zusammenhaltpotenzial offensichtlich. Genau das, was du gerade beschreibst, sie haben halt viel Hass nach außen, das deutet ja darauf hin, dass sie innerhalb ihrer Gruppe offensichtlich relativ viel Zusammenhalt haben müssen und haben sie ja auch. Das fand ich einen spannenden, so die einzige spannende Erkenntnis aus diesem ganzen Artikel für mich.
Ja, das ist sehr, sehr spannend, weil es ist nicht das einzige Buch, was ich gerade zu diesem Thema lese. Ich beschäftige mich gerade sehr viel mit diesem ganzen, sag ich mal, Tribalismus, ja, Thema, aus Gründen, die nochmal irgendwann veröffentlichen werde. Aber auf jeden Fall, da gibt es sehr, sehr,
ich hab den gibt klar.
Sehr, sehr, sehr spannende Effekte, sag ich mal, die darauf hindeuten, dass tatsächlich diese soziale Struktur sehr, sehr davon geprägt wird, wie sehr du sozusagen einer Fremdgruppe widersprichst. Also beispielsweise ein anderes Buch, das ich auch gelesen habe, das ist ein bisschen nicht ganz so theoretisch, sondern eher so marketingtechnisch, bisschen oberflächlich, muss man sagen, aber im Endeffekt war das ein, glaube ich, damals wichtiges Buch von Seth Godin, Tribes hieß es. Seth Godin ist auch so ein bisschen so ein Marketing-Guru irgendwie, und der hat halt irgendwie damals so das Buch geschrieben darüber, wie man jetzt durch das Internet, also das war 2008, wie man jetzt durch das Internet halt sozusagen seinen eigenen Tribe heranzüchten kann. In dem Sinne, dass man sagt, okay, dass man sozusagen seine eigene Anhängerschaft organisieren kann und wie das funktioniert und gibt halt
Fälle. Das war der Reiz von Twitter für uns am Anfang, möglichst viele Follower zusammen.
Ja, genau, aber auch darüber hinaus. Also dieses Ganze, was wir Netzgemeinde damals nannten, ne? Im Endeffekt, das war nichts anderes als so eine Art Online-Tribe. Und das Godin sagt halt, okay, eine ganz, ganz wesentliche Sache, um so einen Tribe zu gründen, ist erstmal ein Heretikertum. Zu sagen, okay, ich widerspreche der vorherrschenden Meinung in X.
Ah, okay. Ja.
Dass man sagt, okay, dass man sich erstmal in Opposition setzt zu einem bestimmten Narrativ, zu einem bestimmten gesellschaftlichen Konsens, ja, und dass dann daraus sozusagen Leute sich immer finden, die dann sagen so, oh geil, da versucht jemand was Neues und dem folge ich und so weiter und so fort. Und dann kann man daraus dann, das sind dann so Leute, die dann halt auch wirklich dann committed sind, die mit denen man dann halt wirklich, die dann auch bereit sind, beispielsweise Dinge zu tun und für eine Kampagne zu machen, was weiß ich, irgendwie sowas, ja. Und dass man dann, dass dann darauf ankommt, dass man als Leader dieser Bewegung dann eben die Kommunikation untereinander bereitstellt, unter den Followern sozusagen, und dann damit im Endeffekt eine Bewegung erschaffen kann, ja. Und das ist interessant, weil ich habe das Gefühl gehabt damals, als 2010 war das so, als damals so Christian Heller und ich so ein bisschen dieses Post-Privacy-Kontrollverlust-Narrativ und so weiter und so fort, dass das so ein bisschen losging, was ja im Endeffekt auch sowas ist, also so eine Art Heretikertum, ja. Also es war ja auch so eine Häresie, die wir da gewagt haben, und zack hat sich die Spaggeria gegründet. So, das war ja auch irgendwie so. Also konnte man so sehen, ja. Es war jetzt halt keine Riesenbewegung oder sowas, aber es gab halt irgendwie Leute, für die war das plötzlich so, so total attraktiv, sich dem anzuschließen. Und so, also mir war das so immer ein bisschen suspekt, deswegen bin ich nie so Teil von dieser Spaggeria gewesen, aber ich fand das irgendwie, aber ich bin, glaube ich, sowieso ziemlich avers gegenüber diesen tribalen Sachen, habe ich mal das Gefühl.
Aber das ist doch eigentlich relativ simpel. Das Netz hat das Potenzial, uns mit der Welt zu vernetzen, und wir können uns nicht mit der ganzen Welt vernetzen und wollen es vielleicht auch nicht, also vernetzen wir uns aber mit den Teilen, die uns nahestehen. Das ist doch total logisch. Ist doch.
Ja, aber ja, klar, aber nahestehen, aber nicht in dem. Aber das ist ja nicht so, dass diese Leute vorher schon irgendwie so drauf waren, sondern im Endeffekt ist dieser Widerspruch gegenüber einer Mainstream-Meinung halt an sich schon, glaube ich, hat so einen Reiz, strahlt so einen Reiz aus. Und ich glaube, deswegen ist halt auch so eine Alternative für Deutschland, ja?
Ja,
oder
klar.
Irgendwie alt-right oder also dieses alternative Ding, also sozusagen diese Häresie im Namen tragend schon. Und das muss ja nicht was Schlechtes sein, ne? Also vieles an neuen Gedankenströme und an neuen Aufklärungsdingen ging aus einer gewissen Häresie heraus. Ne?
Wahrscheinlich sogar fast alles.
Fast alles, natürlich. Also du kannst nichts Neues erzählen auf der Welt, ohne dem Bekannten zu widersprechen. Das geht ja gar nicht anders. Ne? Aber im Endeffekt ist das irgendwie durch das Internet ist es so ein bisschen zu so einem Selbstzweck geworden. Also alleine dadurch, dass du dem Mainstream widersprichst, hast du schon recht. Oder aus einer bestimmten Tribe, der sich dann bildet, ja. Und das ist das Interessante daran.
Ja.
Aber ich muss schon wieder ausklauen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schon wieder muss er pissen. Das gibt's doch nicht. Hoch auf dem gelben Wagen. Pipi. Mist, jetzt höre ich mich schon wieder. Ich habe es vergessen, ihm zu sagen. Und jetzt höre ich mich schon wieder mit dem Kopfhörer. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, das ist, eigentlich ist es doch total naheliegend. Ich meine, vorher warst du vielleicht an deinem Stammtisch der Einzige, der diese Außenseitermeinung hattest. Also ich glaube nicht, also wahrscheinlich entstehen diese Meinungen auch und verbreiten sich auch, aber wahrscheinlich ist es auch einfach so, dass sich die schon da waren, ich habe das gerade im Kopf, habe ich das gehabt mit, es gibt so Ameisenhaufen. Und ja, okay, das wisst ihr, das sind also so unterirdische Gänge und da leben Ameisen drin und die haben dann ihren Ameisenstaat und mit dem funktionieren sie und das ist alles gut. Und dann kommt ein anderer Ameisenstaat und den bekämpfen sie. Und weil die halt andere Gerüche haben und so weiter und so fort und dann werden die bekämpft. Und es gibt jetzt eine Art von Ameisen, die denen fehlt dieser Bekämpfungsinstinkt. Also die bekämpfen auch andere Ameisenarten, aber während andere Ameisen, sobald die sich irgendwie einmal abgespalten haben, also das ist halt so, du bist in einem Staat und dann gründen einige davon einigen Staat und ab dann sind die Feinde und das ist bei denen halt nicht so, das fehlt denen irgendwie. Und das führt dazu, dass die den größten Ameisenbau der Welt haben und der geht von Norditalien bis Spanien. Unten da einmal die Mittelmeerküste lang. Und die rotten halt einheimische Arten aus und so weiter und so fort. Und das ist, ist vielleicht genau das, was diese, und irgendwann wird sich da sicherlich mal eine neue Unterart bilden, die es dann doch sich wieder abspalten kann oder sowas. Aber vielleicht ist es ja das. Du bist halt einfach in einer Gruppe und du merkst, in deinem sozialen Umfeld bist du halt die Minderheitenmeinung, weil du bist halt eine Minderheitenmeinung. Aber sobald du sie online äußerst, kannst du halt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit andere Leute finden, die gleiche Meinung haben wie man selber. Und dann hat man halt eine Gruppe von Leuten, die diese Minderheitenmeinung haben. Das ist ja nicht so unwahrscheinlich. Ist ja im Endeffekt auch das, was wir zum Beispiel gemacht haben. Es ist ja hier eben gerade dieses ich meine, so Sätze, die man auf Twitter so, endlich Leute, mit denen ich mich unterhalten kann. So dieses, das
endlich
das,
normale Leute.
Endlich normale Leute. Das war ja so ein.
Wieder diesen Spruch, ne?
Das war ja so ein ganz großes Ding für uns am Anfang. Und ja, natürlich entdecken das jetzt auch die anderen für sich, die sozusagen, die nicht ganz so hehre Ziele haben, wie wir es vielleicht hatten oder wie wir behauptet haben zu haben. Sie behaupten auch, hehre Ziele zu haben.
Aber es ist auch wirklich, es ist konsistent mit dem, was so die Rechten in ihrem internen Diskurs, ne, ist es halt so, dass sie für sich so ein Narrativ haben, dass die große Mehrheit der Bevölkerung einfach komplett verblendet ist und die Realität nicht wahrhaben möchte und deswegen also zum Beispiel so, was so Islam angeht, das ist ja so
Red Pill.
Thema, das große Thema. Ne? Genau, im Endeffekt, genau, das Red Pill-Ding. Ne? Im Endeffekt, die sind alle verblendet, die wollen die Wahrheit nicht haben, wahrhaben, die leben in der Simulation sozusagen. Der Moldbug, über den ich auch schon mal öfters mal geredet habe hier, der hat ja diese Theorie der Cathedral, also im Endeffekt die Mainstream-Narrativ, auch sozusagen im Endeffekt der gesamten abendländischen Geschichte, kann man sagen, ja. Das nennt er The Cathedral, also die Kathedrale, die säkuläre Religion, der wir alle anhängen und die im Endeffekt komplett verblendet ist und er gehört halt zu den wenigen, die halt so aufgewacht sind, so das platonische Höhlengleichnis, ne, irgendwie mäßig und das ist interessant, weil es halt wirklich nachweisbar genau andersrum ist, also dass die halt ganz offensichtlich ständig auf Fake News reinfallen, weil es ihrer eigenen Identität entspricht. Es gibt diesen Forscher, Dan Kahan, der hat sehr, sehr gute Forschung gemacht in seinem Cognitive Research Project. Da hat er halt untersucht, wie zum Beispiel Leute den Klimawandel beurteilen. Ne? Er hat dann halt irgendwie einerseits abgefragt, die Leute so, seid ihr eher so Republikaner oder seid ihr irgendwie eher Demokraten? Das ist natürlich eine amerikanische Studie. Und dann hat er halt ihnen ein Foto gezeigt mit so einem Typen drauf und daneben halt so zwei Zitate. und diese Zitate waren dann sozusagen diesem Typen zugeordnet, die waren dem Klimawandel gegenüber. Und es gibt dann sozusagen zwei Versionen. Die eine Version sagt der Typ dann halt, ja, Klimawandel, so richtig bewiesen ist das ja nicht und außerdem ist das auch gar nicht so gefährlich, wie immer alle sagen und die Wissenschaft hat es schon oft falsch gelegen und so weiter und so fort. Und die andere Version sagt halt so, nee, Klimawandel, echt serious problem, wir sollen alle Daten zeigen das und alle Wissenschaftler sind sich einig, wir müssen ganz dringend was tun, weil es sehr gefährlich, ne? Also diese zwei Versionen waren dann da und dann wurden eben so zwei Testgruppen diese Sachen angemacht und sie sollten einschätzen, wie glaubwürdig ist dieser Experte. Ja, und es ist relativ offensichtlich, sagen halt die Republikaner, also die Republikaner nahestehenden Leute sagen halt bei dem Klimawandel freundlichen Experten, dass er komplett unglaubwürdig ist und andersrum. Die Demokraten sehen das genau andersrum. Und das ist erstmal kein großes Ding, aber sie haben auch noch nicht nur die persönliche Einstellung, die persönliche politische Einstellung abgefragt, sondern sie haben auch abgefragt, wie gut das wissenschaftliche Verständnis ist. Und sie haben das nicht nur einfach abgefragt, dass sie sich selbst einschätzen sollen, sondern sie haben wirklich Tests gemacht.
Okay.
Sie sollten Tests machen, wo wissenschaftliches Verständnis abgefragt wurde. Und interessanterweise hat sich daraus ergeben, dass die Leute, die ein besonders gutes wissenschaftliches Verständnis haben, dass der politische Bias bei der Einschätzung des Themas größer war, je besser das wissenschaftliche Verständnis war. Der Bias war größer,
okay,
nicht kleiner. Und das ist halt das Abgefahrene an der ganzen Geschichte. Also das halt, es wird uns ja mal ganz, ganz oft, solche Sachen werden immer so verkauft mit, ja, die Leute sind halt einfach nicht, die sind einfach nicht gebildet genug. Mhm. Die haben einfach nicht genug Bildung und wenn sie nur, wenn wir nur die richtigen Informationen an diese Menschen geben würden, dann würden sie schon auch einsehen, dass der Klimawandel existiert und so. Mhm. Und das ist einfach nicht der Fall. Das ist einfach nicht der Fall. Im Gegenteil, das wissenschaftliche Verständnis wird dafür benutzt, und das ist die These jedenfalls, wird dafür benutzt, nicht um einen unverstellten Blick auf die Tatsachen zu werfen, sondern um die eigene Position zu rechtfertigen. Und je besser dein wissenschaftliches Verständnis ist, desto besser kannst du auch verargumentieren, wie deine Position ist. Und ich meine, es gibt ja, sag ich mal, wissenschaftlich anschlussfähige Argumentationen gegen der Klimaleugner, die dann eben so gehen wie, schaut doch mal irgendwie, vor Einstein haben wir auch gedacht, dass der Raum und Zeit ganz anders funktionieren, ja, oder wissenschaftliche Studien sind doch sowieso nur begrenzt aussagekräftig und definitive Aussagen kann die Wissenschaft doch sowieso nicht machen. Das sind ja alles richtige Einwände, ja.
Ja.
Das heißt mit anderen Worten, du kannst halt dein wissenschaftliches Verständnis halt in jeder Richtung halt weaponizen,
ja,
um deine Position zu klar zu machen. Und das ist das Spannende. Der Cahen sagt dann halt auch, dass es eben nicht um wirklich Wissen geht. Es geht nicht darum, dass diejenigen, die sagen, den Klimawandel, den gibt's nicht, oder der ist nicht menschengemacht oder sowas, die sagen nicht, dass es ihre Überzeugung ist, dass das so ist, sondern sie sagen im Endeffekt, sie signalisieren eine Identität. Sie sagen, im Endeffekt sagen sie, im Endeffekt, ich bin Republikaner damit.
Ja.
Und ich bin vor allem nicht Demokrat, ja. Das ist ein reines Abgrenzungsverhalten. Das ist ein reines, ich gehöre zu Gruppe X und deswegen, also das ist auch gar nicht so bewusst in dem Sinne, dass es irgendwie, dass sie das so kommunizieren wollen, aber im Endeffekt ist es das Bedürfnis, sich einerseits einer Gruppe zugehörig zu fühlen und andererseits aber auch einer Gruppe vor allem nicht zugehörig zu fühlen, sich von einer Gruppe abzugrenzen, bestimmte Positionen zu beziehen, die sozusagen diese Identität auch ausmachen, ja. Und das ist das Interessante, also dass halt wirklich die Position nachrangig ist zu der Identität. Also beziehungsweise die Fakten nachrangig sind zu der Identität. Mhm.
Macht. Das Kind spielt hier nebenan gerade Klavier. Hallo Kind.
Und ich glaube sogar, und das habe ich letztens auf Twitter geschrieben, ich glaube sogar, dass nichts eine Identität so gut bereitstellt wie eine Lüge. Wenn du weißt, oder je schwieriger sozusagen deine Realität, deine identitäre Realitätskonstruktion, je schwieriger die gegen die Realität, die reale Realität abzugrenzen, aufrechtzuerhalten ist, ja?
Ja.
Desto stärker muss dein Trieb sein, sozusagen dich zu committen, dich identitär hineinzubegeben in eine bestimmte Form von Gruppenillusion oder so.
Das finde ich ja das Geile bei Religion, also ich sag jetzt mal beim Christentum, da weiß ich halt, dass drin steckt, bei anderen Religionen garantiert auch. So dieses, da ist ja Teil des daran sozusagen, dass hier dieses, du musst, also dieses, dass du zweifelst, also dass Gott dich prüft und die Prüfung besteht in Zweifeln und dass das auf dich zukommen wird und dass du sozusagen dieses vielleicht gibt es ja gar keinen Gott, diese Frage im Laufe, die ist ja direkt mit eingewoben in diese Identität. Und das macht diese Dinger natürlich auch so stark. Und das ist natürlich, klar, so dieses, was du gerade meintest, so mit der Lüge, das ist insofern, es macht natürlich den Einstieg erstmal schwerer. Aber wenn du dann dieses Commitment einmal reingegeben hast, dich in diese Lüge reinzubegehen, dann gibst du sie wahrscheinlich auch wesentlich schwerer wieder auf. Weil wofür habe ich denn diese ganze Lüge vor mir, die ganze Zeit vor mir hergehalten?
Und genau, das ist auch eine Fallhöhe dann im Endeffekt, ne, die dann konstruiert wird.
Genau, das stelle ich mir, ich habe mir jetzt zum Beispiel, so nehmen wir mal an, ich wäre jetzt, man sollte sich einfach mal hineinversetzen in diese Position von jemandem, der Trump-Anhänger gerade ist und dem so hin und wieder mal dämmert, das könnte der könnte scheiße sein, der Typ.
Wer gibt schon gerne zu, dass er betrogen wurde? Ja?
Also vor allen Dingen, du kommst aus dieser Welt, in der alles ist geil, nur die Massenmedien machen alles kaputt, ansonsten könnte alles so geil sein, in eine, oh scheiße, Welt. Also nicht nur, dass du zugibst, dass du selber betrogen worden bist, sondern es ist unfassbar unattraktiv zuzugeben, dass Trump vielleicht ein ziemlicher Idiot sein könnte. Und das ist sowas, was auch neulich erstmal bewusst.
Boah, ich hab so einen Podcast gehört, ne? Also das ist wirklich, also wer sich wirklich quälen will, sei das Ende empfohlen. Sam Harris hat irgendwie in seinem Waking Up Podcast mit dem Dilbert-Macher Scott Adams geredet. Ne? Oh Gott. Und Scott Adams ist ja jetzt irgendwie so komplett abgedrehter Trump-Fan. Und Scott Adams, ich meine, er ist ja eigentlich ein schlauer Typ, so.
Ja.
Sollte man meinen, ne?
Ja.
Aber er versucht halt wirklich so krampfhaft irgendwie, versucht er halt Sam Harris davon zu überzeugen, dass das alles Sinn macht, was Trump macht. Das ist so absurd, ja. Also welche Längen er dort geht, um zu erklären, warum eventuell wir nun nicht wissen, dass Trump ja fünfdimensionales Schach spielt und weswegen es klar ist, dass es so aussehen muss, dass es total inkompetent ist, aber in Wirklichkeit, ja.
Die Wege des Herrn sind unergründlich.
Genau, also es ist unglaublich. Also das ist halt der Punkt. Also und der kann ja auch gut argumentieren. Also ich meine, es ist rhetorisch geschickt so, ja. Mhm. Und das zeigt es auch einfach, dass halt eben Intelligenz nicht davor schützt, sondern im Gegenteil, ja. Du kannst wirklich mit deiner Intelligenz kannst du extreme Sprünge hinkriegen, indem du dir Narrative konstruierst, die so komplex sind, dass plötzlich das dümmste dämliche Quatsch-Scheiß irgendwie plötzlich wieder Sinn macht, ja. Das ist echt das Krasse an dieser ganzen Geschichte.
Ich kenne Leute, die Verschwörungstheorien anhängen und das sind nicht dumme Menschen. Das sind oft Menschen, die gerade in der Lage sind, die oftmals also die ich kenne, dass die aus einem Bereich kommen, wo du halt die brillant darin sind, Muster zu erkennen, wo andere sie nicht erkennen können. Und deren Instinkt halt Muster zu erkennen, dann halt dazu führt, dass sie eben an manchen Stellen Muster erkennen, wo keine Muster sind. Und das ist dann die Verschwörungstheorie. Und ja, das ist natürlich, also das ist so, dass einem die Bildung, das ist doch auch so ein schönes, bequemes, ich bin schlau, darum kann mir nichts passieren. Das ist doch das Beste, was einem passieren kann. Wie sonst, ansonsten müsste man sich ja ständig in Frage stellen. Das ist doch, ja, keine Ahnung.
Ja, das ist genau der Punkt. Also Intelligenz und auch Bildung und so weiter und so fort, das schützt davor nicht. Das ist absolut, das ist Quatsch. Also ich will auch nicht sagen, dass du dadurch noch anfälliger bist, das will ich auch nicht sagen, aber du bist, ich glaube, wenn du anfällig bist, dann bist du noch viel, viel radikaler. Dann bist du noch viel überzeugter.
Ja? Du bist halt schlau genug, um es jeden auf die Nase binden zu können.
Genau. Oder halt irgendwie dir immer noch Auswege zu finden. Also, ne, also du hast ja immer sozusagen diese kognitive Dissonanz. Also dein Weltbild stimmt nicht mit dem eigentlichen Weltbild zusammen. Und deswegen musst du halt immer einen Weg finden, wie du das doch wieder vereinbaren kannst. Und das ist das Interessante daran, also das Spannende ist, es gibt halt auch in dieser Szene dann immer so viel Projektion, weil tatsächlich Scott Adams in seiner ganzen Diskussion die ganze Zeit mit kognitiver Dissonanz argumentiert.
Natürlich.
Ja. Und das ist so witzig, also aber im Endeffekt muss er dann nun mal Occam's Razor, also Occam's Razor ist so eine Denkfigur oder Argumentationsfigur, die im Endeffekt sagt, je komplizierter deine Theorie, je mehr deine Voreinnahmen deiner Theorie sind, desto unwahrscheinlicher ist, dass sie richtig ist. Mhm. Beziehungsweise, wenn es für deine These, die du hast, irgendwie eine einfachere Erklärung gibt, dann ist meistens die einfachere Erklärung die richtigere.
Genau.
Ja? Das ist
Naturwissenschaftsstandard.
Genau, diese Occam's Razor, ja. Und ich meine, wenn Scott Adams das einfach mal auf seine eigenen Argumentation anwenden würde, dann wäre echt viel geworden.
Wieso? Ist doch alles ganz einfach.
Genau. Und das ist, ich finde, das Occam's Razor ist ein gutes Ding gegen Verschwörungstheorien. Also eine der wenigen wirklich funktionierenden Mittel gegen Verschwörungstheorien. Weil die dann doch immer irgendwie sehr, sehr extrem ausweitende, viele Annahmen machende Theorien schaffen müssen, damit irgendwie ihre Version der Sache einen Sinn ergibt.
Ja, das ist sehr beeindruckend. Ach Mann. Ich habe noch ungefähr eine Viertelstunde. Danach bin ich mit meiner Frau zum Mittagessen verabredet.
Ui, Mittagessen.
Genau.
Ich muss auch bald ins Bett.
Oh, ja.
Wir haben jetzt 2,5 Stunden schon, ne?
Wir haben ja also, etwa 2,5 Stunden, ja. Ich wollte schon mal ein bisschen vorsagen. Ich habe jetzt hier noch ein paar Themen, habe ich stehen. Zum einen habe ich diesen Selbstmitleidsartikel von Matuschek tatsächlich weitgehend bis zum Ende gelesen.
Den habe ich auch gelesen.
Der war so großartig.
Aber sag erstmal die anderen Themen.
Trump haben wir natürlich noch, das große T.
Ah, wir haben Trump, ja, aber es ist irgendwie,
ich
muss nicht unbedingt.
Ich habe Brexit, ist ja auch so eine Selbstbeschwörungstheorie. Ich habe vielleicht noch ein kleines Thema. Das wollte ich eigentlich schon letztes Mal ansprechen. Als ich nämlich in Berlin war, war ich auf dem Tempelhofer Feld war da auf dem Tempelhofer Feld und es war warm und wir waren da irgendwie einen ganzen Tag über oder einen halben Tag über, waren wir mit ein paar Freunden da und ich kam zurück und ich glaube, ich habe eine sehr unpopuläre Meinung, nämlich, was war das für eine scheiß Idee, das nicht zuzubauen? Und ich stelle ja, seitdem ich, je länger ich hier in Kalifornien wohne, desto mehr stelle ich ja solche Volksabstimmungen in Frage, also wie heißt das? Nee, Volksabstimmung ist das nicht, Volksbegehren. Volksbegehren, hier ist ja ein bisschen anderes Prinzip und sowas, hier gibt es das ja viel, viel mehr. Und es ist halt, also ich war damals, war ich, als das Volksbegehren wegen dem Tempelhofer Feld war, Befürworter, habe ich gesagt, ja, das darf nicht zugebaut werden. Und wir haben auch im Podcast diskutiert. Und
war da nicht ganz so entschieden.
Genau, ich habe dich eher bearbeitet, doch auch sozusagen Befürworter dieses Volksbegehrens zu sein. Und ich bin da mittlerweile von abgerückt, weil, also zum einen, halte ich den Senat, der damals im Amt war, hielt ich für total inkompetent, dieses Feld sinnvoll zu befüllen, und die ganzen Bedenken, die Kritiker geäußert haben, sind nach wie vor gültig und ich glaube auch größtenteils korrekt und sowas. Die sind vielleicht auch ein bisschen emotional zugespitzt worden, aber im Großen und Ganzen passt das schon alles. Aber was ich halt als ich da war, so sehe es halt so, und was haben wir stattdessen bekommen? Eine leere Fläche, eine leere, riesengroße, ungenutzte Fläche. Und ja, die ist irgendwie ein bisschen Park und man kann da irgendwie hinfahren und kann sich da hinlegen in die Sonne und sowas und weiß der Teufel was und kann da was, na, was kann man da eigentlich machen? Also eigentlich kann man da gar nicht so irre viel machen. Man kann ein bisschen Radfahren, man kann ein bisschen auf der Wiese rumliegen, aber es gibt keinen richtigen Schatten und man kann auf der Wiese rumliegen, aber wenn man Durst kriegt, muss man erstmal 2,5 Kilometer laufen, bis irgendwo der nächste, bis man irgendwo das nächste, die nächste Wasserflasche bekommt. Und ich finde diese riesengroße, ungenutzte oder so unfassbar schlecht genutzte Fläche, finde ich so einer Stadt wie Berlin einfach unwürdig. Und
das ist witzig, weil ich glaube, ich habe meine Position dort auch angepasst, und zwar eher in Richtung Pro-Erhaltung, weil ich also damals schon auch, aber irgendwie auch seitdem die ganze Zeit, ich bin fast jedes Wochenende, das ich in Berlin verbringe, bin ich dort.
Ja.
Jedes
Wochenende. Was machst du da?
Wochenende. Es hört sich jetzt vielleicht beknackt an oder so, aber was ich dort mache, ist in die Ferne schauen.
Ja, nee, das ist, in die Ferne schauen ist ein gutes Argument.
Geil. Das ist super geil. Und was, wie unglaublich entspannend das ist, in die Ferne zu schauen.
Ja, ja.
Es ist den Blick streifen zu lassen und er kein Ende findet. Ja, das ist so, das entspannt den gesamten Körper. Das ist so.
Okay, da bin ich hier vielleicht ein bisschen verwöhnt. Ich habe halt einen kleinen Hausberg hinter meiner Tür. Ich gehe nach oben und dann kann ich in die Ferne schauen. Und zwar wesentlich besser als auf dem Tempelhofer Feld, muss ich mal sagen. Okay, das ist tatsächlich sowas. Aber ich meine, ihr habt Brandenburg. Brandenburg ist eine in die Ferne Schaufläche.
Wald. Nein.
Dann stell dich auf ein Feld in Brandenburg. Gibt's auch genug von.
Da gibt es kaum Felder, das ist alles Wald. Brandenburg ist im Endeffekt ein Waldgebiet.
Dann könnte man ja sagen, dass man irgendwo in Brandenburg halt mal eine größere Fläche einfach rodet. Und dafür dann das Tempelhofer Feld.
Ja, aber das ist doch das Schöne, dass ich halt innerhalb von Berlin, innerhalb von 15 Minuten auf dem Fahrrad bin ich halt an einer Stelle, an einer Stelle mitten in Berlin, wo ich weit schauen kann. Und das ist einfach, es ist wirklich, ich gehe gern dort spazieren. Also ich fahre dorthin und dann gehe ich spazieren mit Freunden und dann unterhalte ich mich und schaue einfach in die Ferne und das entspannt mich einfach.
Ich habe zwei Sachen. Zum einen, ich war mit, es war heiß, als wir da waren, und wir hatten halt schlechten Schatten und wir hatten halt zwei kleine Kinder dabei, und es gibt da ja nichts. Also damals hat er ja ein Laufrad, da könnte er jetzt auf dem Laufrad fahren, das wäre super. So ungestört, also außer dass man die ganze Zeit vor irgendwelchen rasenden Radfahrern Angst haben muss. Da sind ja echt einige extrem schnell unterwegs in diesem Park. Aber du hast halt keinen Schatten, du hast keinen Spielplatz, du hast keine Klos, du hast keinerlei Infrastruktur in irgendeiner Richtung.
Du hast Klos. An jedem Eingang sind Klos.
Am Eingang. Aber wenn ich mitten auf diesem Feld bin, dann sind das 20 Minuten Fußweg, bis ich das am nächsten Klo bin. Also das ist halt so die Ränder sind, glaube ich, relativ gut genutzt. Das will ich gar nicht bestreiten, aber die Mitten halt von dem ganzen Ding, also so je weiter du in die Mitte kommst, desto einsamer wird's ja. Und das ist halt, das ist prinzipiell jetzt ja sicherlich nicht
Einsamkeit.
Ja, wie gesagt, fahr nach so und dann ist es halt so, wenn du, okay, du bist in einer Viertelstunde bist du da, aber du wärst genauso gut, wenn du dich in eine Regionalbahn setzt, dann wärst du in 40 Minuten oder einer halben Stunde wärst du im Spreewald. Und da ist es auch einsam und da ist es auch, also und da ist es auch
schön. Da kann ich aber nicht weit schauen.
Ich habe das
letztes Mal so auf den Punkt gebracht, indem ich gesagt habe, das Tempelhofer Feld ist das Meer des kleinen Mannes oder sowas irgendwie. Also es ist halt so ein bisschen, es hat was wie aufs Meer schauen, ja? Also nur dass es halt kein Meer gibt. So, es ist aber dieses Gefühl, in die Ferne zu schauen, das ist einfach. Also wir haben das hier in Berlin nicht, nirgendwo anders.
Ja? Wir haben doch nichts.
Wir haben doch hier nichts, yeah. Max.
Wir haben doch hier kein
Pazifik vor der Haustür wie du.
Aber verstehst du, wenn man diese Fläche, ich sag ja gar nicht, dass man sie komplett bebauen sollte, um Himmels Willen, aber wenn man diese Fläche etwas effizienter nutzen würde, dann könnte man mit dem Geld, was die Stadt dadurch verdient, könnte man wahrscheinlich jeden Berliner alle zwei Wochen oder jedem Tempelhofer Parkbesitzer alle zwei Wochen ein Ticket an die Ostsee bezahlen. Verstehst du? Ich finde es tatsächlich dafür, dass diese Fläche da ist und dafür, wie viel Wert so eine große Fläche in einer Großstadt potenziell haben kann. Und das Risiko, dass sie falsch genutzt wird, ist gigantisch. Und wahrscheinlich gibt es keine richtige Nutzung dafür. Aber ich finde so dieses.
Ja, ich meine, ich habe ja damals auch argumentiert und ich bleibe auch dabei, Berlin hat ein massives Problem mit Wohnraum, ja. Und wir sollten alles dafür
nicht so
tun,
schlimm,
dass wir mehr Rom, wir sollten Wohnraum schaffen. Das ist die einzige Möglichkeit, diese ganze Mietpreisbremse, ich glaube da nicht dran, dass das irgendwie, es hat nicht funktioniert. Gut, man kann argumentieren, dass das irgendwie, weil schlecht implementiert das Gesetz, dass es irgendwie deswegen nicht funktioniert hat, aber ich glaube grundsätzlich nicht so dran an die nachhaltige Funktional von solchen sag ich mal massiven Regulierungsmechanismen, glaube ich nicht. Ich glaube, das Einzige, was wirklich den Preis runterdrückt, ist, wenn man das Angebot erhöht. Und das Angebot erhöhen ist das, was Berlin machen muss. Mhm. Und ich könnte damit leben, wenn man sagen würde, wir bauen jetzt das gesamte Tempelhofer Feld voll mit Wohnungen so und dann würde das wahrscheinlich durchaus Druck rausnehmen aus dem Wohnungsmarkt in Berlin.
Ja, also ich finde, zu Wohnraum habe ich ja sowieso noch wahrscheinlich auch eine nicht so eine populäre Meinung, nämlich meine Meinung ist ja, wenn man Verstädterung will und ich bin ein großer Freund von Städten und auch von dichten Städten, von einer gewissen dichten Besiedlung, und die Leute suchen halt alle, die Leute nehmen tendenziell immer die größte Wohnung, die sie sich leisten können, und große Wohnungen sind energieineffizient und große Wohnungen nehmen mehr Platz weg und reduzieren darum die Besiedlungsdichte und ich fürchte, das Einzige, was hilft, eine der wichtigsten Elemente, um die Dichte einer Stadt zu erhöhen, ist, dass die Mieten leider Gottes relativ hoch sind. Und Städte mit billigen Mieten, Städten, wo sich die Leute nicht über die Mieten beschweren, haben genug andere Gründe, worüber sich die Leute beschweren. Also das ist klar, wenn alle hinwollen, dann wird's teuer. Ich fürchte, es führt kein Weg dran vorbei. Und man kann diesen Prozess nur steuern. Und so eine Mietpreisbremse, ja, die wird einfach nur kreative Tricks finden, wie man sie aushöhlt. Das ist,
ja.
Und Volksabstimmungen generell, also hier ist das ja auch so ein Ding, Bay Area ist ja, Berlin ist ja nichts im Vergleich dazu, was hier für eine Wohnraumkatastrophe diese Bay Area ist. Also jetzt im Guardian gab es jetzt gestern so einen Artikel oder vorgestern, wie das von Facebook-Küchenarbeitern.
Wer baut jetzt, ich glaube Google baut jetzt eigene Wohnungen, ne? War das?
Nee, Facebook baut eigene.
Facebook, ach Facebook.
Also es gibt verschiedene. Also erstmal hat Uber hat eigene, die tatsächlich für die Mitarbeiter wollten die, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch aktuell ist, die wollten in Oakland so ein richtig großes Wohngebiet quasi für Mitarbeiter bauen. Was Facebook jetzt macht, ist, es entsteht ein neuer Campus, ich war gestern beim Zahnarzt war und da ist halt im Augenblick noch der Zahnarzt, wo der neue Campus sein wird. Und das ist halt so ein kleines Industriegebiet und das wird halt komplett abgerissen werden, soweit ich das verstanden habe. Und dann kommen da halt zum einen kommt da
kommen da halt Büros hin für Facebook-Mitarbeiter und halt Infrastruktur für Facebook-Mitarbeiter, aber auf der anderen Seite kommen eben auch Wohnungen hin, und zwar explizit Affordable Housing. Also eben nicht für Wohnungen für Facebook-Mitarbeiter, sozusagen, damit wir dann direkt auf dem Campus wohnen können, sondern eben als Zeichen an die Community, dass man bereit ist, sozusagen sich dazu engagieren, damit die Wohnungen, also damit man, also tendenziell, also jedenfalls vielleicht für Facebook-Mitarbeiter die Wohnungen, aber eben nicht für mich, der dafür zu viel verdient, um eine Affordable Housing-Miete zu Wohnung zu kriegen, sondern eher für Mitarbeiter, die halt nicht so viel verdienen. Und das ist halt so krass, weil in diesem Artikel ging es halt darum, dass das sind Facebook-Küchenmitarbeiter, die sich halt, die, obwohl sie einen Vollzeitjob haben, in einer Garage wohnen bei jemandem, weil sie sich ja keine Wohnung leisten könnten. Und der Grund dafür ist nicht, weil sie bei Facebook so schlecht verdienen würden. Sie verdienen bei Facebook überdurchschnittlich gut, sondern der Grund ist einfach der, dass die Mieten halt so gigantisch hoch sind, dass selbst mit einem überdurchschnittlich hohen Gehalt, wenn du einen einfachen Job hast, dir keine Wohnung leisten kannst. Und
ja. Wobei das auch überdurchschnittliches Gehalt ist halt überdurchschnittlich als
für die Branche
irgendwie Kantinenarbeiter,
genau,
nicht als, also verdient nicht so viel wie du.
Natürlich nicht. Also klar, eben. Ja. Aber das ist halt, und das ist sowas, dass ich.
Das ist echt ganz schön durchgeknallt, diese ganze Ökonomie da drüben.
Ja, in Palo Alto ist es jetzt sozusagen das neue Gesicht der Obdachlosigkeit. Ist nicht mehr, also in San Francisco sind das Leute, die in Zelten wohnen. In Palo Alto sind das Leute, die, also da ist Stanford in Palo Alto unter anderem und eben nah dran bei uns, bei Facebook, das sind Leute, die wohnen in Wohnmobilen. Und das sind halt größtenteils, also die haben halt ein Wohnmobil gekauft, weil sie sich keine Wohnung leisten können. Aber um so ein Wohnmobil zu kaufen, musst du ja auch erstmal 10, 20, 30.000 Dollar in die Hand nehmen und auf der Kralle haben, um dir das überhaupt erlauben zu können. Und das sind Leute, die Vollzeitjobs haben. 80% der Obdachlosen in Palo Alto haben Vollzeitjobs.
Das ist cool.
Und
das ist nicht lustig eigentlich.
Das ist überhaupt nicht lustig.
Nee.
Und das ist eine Housing Crisis von einem Ausmaß, wovon Berlin noch weit weg ist. Und das ist, und diese Housing Crisis ist auch nichts Neues, nicht sonderlich.
Aber hier verdient ja Gott sei Dank auch niemand was.
Ja, und das haben trotzdem relativ viele Leute Wohnungen.
Unsere Startups kacken ja auch alle ab, hast du das mitgekriegt mit Soundcloud und so.
Mit Soundcloud, ja klar, habe ich das mitgekriegt. Oh mein Gott. Ja.
Das geht hier alles bergab und so. Naja.
Ja, das ist, immerhin bleiben die Mieten dadurch günstig, ne?
Ja, das ist halt Berlin, ne?
Das ist Berlin.
Das ist, ja. Irgendwann platzt die Blase, dann ist wieder alles gut. Ja. Ach ja.
Ja, einer der Gründe, warum die Housing Crisis hier so schlimm ist in Kalifornien ist, ist halt, also erstens ist es über 50 Jahre teilweise mit gutem Willen auch gemacht worden, aber teilweise ist es halt einfach, dass halt die einzelnen Kommunen haben halt ein gigantisches Mitbestimmungsrecht und die befragen dann immer ihre Bürger, und wenn du halt Hausbesitzer bist in einer Stadt, dann bist du tendenziell gegen mehr Wohnungsbau, weil, wie du gerade richtig gesagt hast, wenn es mehr Markt gibt, wenn es mehr Angebot gibt, dann sinken die Preise. Und warum soll ich mit meiner Abstimmung dafür stimmen, dass mein eigenes Eigentum im Wert sinkt? Und dementsprechend hast du dann halt große Communities, die halt Wohnungsbau auf Biegen und Brechen verhindern. Und halt sagen, ja, warum denn bei uns, warum denn nicht im Nachbarort? Und das hast du dann halt über diese halbe Bay Area. Das ist ein ganz, ganz, ganz irres Problem. Also das ist, San Francisco ist jetzt gerade so ein bisschen davon abgerückt, man merkt es auch tatsächlich, dass die Mieten nicht mehr steigen, sondern tendenziell ein bisschen sinken und so, und es wird mehr gebaut Also es ist, die Mieten sind nicht gut, um Himmels Willen, die werden auch nie gut sein. Dafür ist die Stadt einfach zu schön. Aber aber es ist halt weniger Irrsinn. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so dass das, und es kommt halt auch immer so ein bisschen aus, das ist halt auch so bei diesem Feld, was man da hat, bei diesem Tempelhofer Feld, so dieses, dass die Einstellung da ist, na, das ist das, was wir haben. Und dann gibt es auf der anderen Seite was, aber um dahin zu kommen, müsste man was ändern und dabei könnte man Fehler machen. Aber man ist sozusagen, ich glaube, der Status quo, der in dem Fall ist der größere Fehler.
Ja, das ist das Problem, das ist auch das Problem mit den Volksabstimmungen insgesamt, ist, dass es halt so einen strukturellen Konservatismus gibt, allgemein. Das heißt, der Status quo wird immer als besser empfunden als eine mögliche Änderung. Und das ist halt, also das ist glaube ich, so ein allgemeiner Defekt. Denk zurück mal an Spreeblick-Zeiten.
Ja.
Spreeblick, die hatten damals ja auch irgendwie relativ regelmäßig mal einen Relaunch. Ja? Mhm. Und jedes Mal nach dem Relaunch gab es einen Shitstorm.
Natürlich.
Gab es den Shitstorm. Wow, sieht hier alles anders aus, ist das alles scheiße. Es ist halt so, es ist so absehbar, dass Menschen, die an irgendwas gewöhnt sind, und es ist völlig egal, an was sie gewöhnt sind, ja, wenn du es änderst, dann hassen sie dich. Mhm. Einfach, weil es geändert ist, ja. Irgendwie, und es ist völlig egal, ob es besser ist oder schlechter ist, es ist einfach scheiße, dass es anders ist, ja. Und deswegen, ich, ganz ehrlich, In dieser Hinsicht bin ich auch überhaupt nicht so demokratisch. Ne? Ich glaube nicht an die Freiheit der Massen. Ich glaube nicht daran, dass irgendwie die Massen irgendwie die bessere Entscheidung treffen.
Überhaupt?
Ich finde es wichtig, sie irgendwie einzubinden. Ich finde es wichtig, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie irgendwie was mitbestimmen können. Aber ganz ehrlich, ne, irgendwie wie Ford sagte, irgendwie hätte ich gefragt, was meine Kunden wollen, hätte ich schnellere Kutschen bauen müssen.
Na, es ist vor allen Dingen auch so dieses der gesunde Menschen, also es ist ja, Demokratie ist immer die simpelste Meinung abzugreifen und die verbreitbar ist und nehmen wir mal an, zum Beispiel, ich habe hab neulich so ein YouTube-Video darüber gesehen, das ist einfach so, Straßen, wenn man glaubt, wenn eine Straße überfüllt ist und da zu viele Autos drauf sind und da ständig Stau ist, was ist die Lösung, um dieses Problem zu lösen? Und die
alle umbringen.
Mehr Straßen, die Straße verbreitern. So, das ist so die, wenn du da eine zweispurige Straße hast, machst du eine vierspurige Straße drauf, wenn es eine vierspurige Straße ist, machst du eine achtspurige Straße drauf, so. Ja klar, dann flutscht der Verkehr natürlich wieder. Und das ist total intuitiv.
Das ist aber falsch.
Aber es ist falsch. Es ist wieder und wieder und wieder und wieder bewiesen falsch. Du verdoppelst eine Straße in der Breite und das Beste, was passieren kann, ist, dass sie genauso viel Stau hat wie vorher.
Und mal ohne Scheiß, wenn man einmal auf einem amerikanischen Highway unterwegs war, ja, das Vergleich mit der deutschen Autobahn, das ist einfach so. Also man merkt einfach, wie falsch das deutsche Konzept ist, wenn man einmal auf dem amerikanischen Highway ist. Ja, dass diese auf dem amerikanischen Highway, wo halt irgendwie so auf allen vier Spuren eine riesige Blechlawine in einer einzigen Geschwindigkeit sich sozusagen wie so eine Schlange über den Highway bewegt. Nicht schnell, aber halt so ungefähr bei 100 km/h.
Mhm.
Halt so über den Highway dingst, ja. Versus in Deutschland, wo du halt irgendwie diese drei Spuren dazu nutzt, dass du irgendwie alle unterschiedliche Geschwindigkeiten fahren, aber dann irgendwie alle Viertelstunde im scheiß Stau stehen, ja?
Ach so.
Weil halt irgendwie, weil dann eben genau diese Mechanismen, diese sozialen Mechanismen mit diesen Bremsabständen und so weiter und so fort dazu führen, dass halt irgendwie dann doch immer irgendwie ständig irgendwie zähfließender Verkehr kommt, ja.
Also der Grund, warum die breiteren Autobahnen dazu führen, dass du nicht schneller unterwegs bist, ist oh, warte mal, ich muss mal kurz an die Tür.
Ich gucke hier gerade so Sachen auf meinem Handy.
Ähm.
also die Sanders, also die Pressesprecherin von Trump, liest einen Brief eines Neunjährigen an Trump. Warum er ihn so total cool findet.
So. Hallo?
Nicht so schlimm, ja. Hm?
Ich muss leider gleich, das war die Babysitterin, die geklingelt hat und darum muss ich jetzt, weil Diana gerade das Kind ins Bett bringt, muss ich jetzt Schluss machen. Leider.
Na gut, okay.
Müssen wir das Autostraßenthema aufs nächste Mal verschieben.
Genau. Ganz kurzer Hinweis nochmal. Es gibt auch noch eine schöne Studie, warum die Vorgehensweise, die man in Deutschland macht, beispielsweise bei Rolltreppen, das heißt dass die Leute, die rechts stehen, stehen und die links laufen lassen, dass insgesamt die Rolltreppengeschwindigkeit, mit der man die Rolltreppe verringert und nicht verbessert.
Okay. Also,
aber
ja, aber das ist
im Endeffekt dasselbe
kontraintuitive, Thema, ja. Also nicht intuitive. Intuitive Sachen kannst du per Demokratie einfach nie durchdrücken. Weil, hey, wir wissen, dass die Daten sind so und so. Ja, aber der gesunde Menschenverstand sagt doch das und das. Und du wirst, genau. Du hast keine Chance dagegen.
Fuck Common Sense.
Ja, so. Aber echt mal.
Genau. Gesunder Menschenverstand ist ungesund.
Ja, aber sowas von. Das ist aber sowas gesunder Menschenverstand. Okay, ich sag mal, bis zum nächsten Mal.
Ja, hoffentlich nicht mehr so spät dann, hoffentlich, dass wir es mal wieder ein bisschen
ja, bald wieder. Und ja, wir sehen mal zu, dass wir auf jeden Fall jetzt wieder schnell wieder das hinkriegen.
Alles klar.
Okay. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.